Episode 213 von Winter Day Hockey O'Clock. Die Live-Aufzeichnung von Winter Day Hockey O'Clock on Tour in Klagenfurt. Mit Daniel Obersteiner und David Meyer, KAC. Sowie Sam Antonitsch, Vienna Capitals. Und Mike Stewart, Head Coach, Grizzlies Wolfsburg. Sowie Herbert Hohenberger, Sportdirektor, IDM Wärmepumpen VSV. Und Greg Holst, Eishockey-Legende.
Win today, Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
In den Lippen drin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Oh, it's
Staffel 6 von Winter Day Hockey O'Clock ist offiziell unterwegs und es könnte keinen besseren Ort geben, um das Ganze auf die Straße zu bringen, als in Klagenfurt. Der Eishockey-Stadt wahrscheinlich in Österreich. Ich formuliere das meiner Frau gegenüber immer scherzhaft so. Wir sehen, ich stelle diesmal wieder die Stoppuhr und schaue, wie lange es dauert, bis mir in Klagenfurt jemand auf Eishockey anspricht. Dieses Mal waren es tatsächlich 40 Minuten, bis ich am Wörthersee war und Dave Fischer getroffen habe, mit dem man dann natürlich gleich über Eishockey reden kann. Vor ein paar Jahren war es noch im Zug nach Klagenfurt, wo mich der Schaffner zwischen Malnitz, Oberfellach und Villach auf Eishockey angesprochen hat. Und dann gab es einen Schaffnerwechsel in Villach und dann hat mich der von Villach nach Klagenfurt auch nochmal auf Eishockey angesprochen. Es ist immer schön, in diesem eishockey-verrückten Bundesland zu sein. Es ist immer schön, in diesem Eishockey-verrückten Städtchen zu sein, noch dazu im Sommer. Und ich glaube, die Gäste von den Grizzlies Wolfsburg können bestätigen, die Leute hier leben da, wo andere ihren Urlaub verbringen. Deswegen, ihr wisst gar nicht, wie privilegiert ihr seid, A, in Klagenfurt leben zu dürfen oder Umgebung und B, wo zu sein, wo Eishockey so relevant ist. Und zwei Gründe, warum Eishockey hier so relevant ist, die sitzen neben mir. Das ist einerseits Daniel Obersteiner. Freut mich extrem, dass du an einem Samstag, wo du 10.000 bessere Dinge tun könntest, der Zeit nimmst, um hier zu sein. Danke sehr.
Bitte gern. Ich sage danke für die Einladung.
Und das ist David Meyer. Das sind eigentlich zwei Leute, die keine Vorstellung brauchen. Ich habe sie vor der Aufzeichnung schon einmal kurz vorgestellt. Aber auch David, bei dir freut es mich extrem, dass du ein klein wenig Zeit nimmst, um über Eishockey zu plaudern.
Danke für die Einladung.
David, ich muss wahrscheinlich gerade bei dir beginnen, weil du jemand bist, der keine Konfrontation scheut und immer in medias res ist, wenn es etwas hitziger wird. Was war das gestern gegen die Vienna Capitals für einen Test? Also war extrem unterhaltsam für diejenigen, die vielleicht mit dabei waren und 15 Euro ausgegeben haben. Ich glaube, das Geld ist mehr als nur wertmäßig zurückgekommen. Wie ungewöhnlich ist so eine Partie wie gegen die Capitals, wo es richtig, richtig ruppig geworden ist?
Ja, ich glaube, es war eine echt actionreiche Partie. Also die Fans haben auf jeden Fall eine coole Partie zum Anschauen gekriegt. Angefangen hat es im zweiten Drittel mit einem hohen Crosscheck, glaube ich, vom Sam auf dem Abo. Und dann ist es einfach hitzig geworden. Und ich glaube auch, dass von den Checks und von Action war die ganze Partie, eigentlich wie eine normale Partie, würde ich gar nicht sagen, dass es eine Testpartie war. Und so eine Partie macht auch für uns viel mehr Spaß als wie so eine 0815 Testpartie.
Jetzt sind es bei euch beiden, es als Routiniers, was die Vorbereitungen anbelangt, und ich kriege dann immer nur zu hören, Preseason ist eigentlich dazu da, um sich hauptsächlich nicht zu verletzen. Aber wie viel kann in positiver Hinsicht, jetzt lassen wir den Verletzungsteufel mal außen vor, aber was kann in der Preseason tatsächlich entstehen? Was kann tatsächlich weitergehen, gerade bei einer Mannschaft, die weitestgehend dasselbe Personal hat, wie das im letzten Jahr der Fall war, also wirklich nur in Nuancen verändert worden ist?
Ich glaube, dass man jede Saison, die neu anfängt, ist einfach ganz ein neues Kapitel. Wir haben es im Jahr davor auch gemerkt, da waren jetzt auch nicht so viele Veränderungen, aber jedes Jahr bringt neue Herausforderungen mit sich. Und auch wenn es nicht viele Veränderungen gibt, man muss einfach wieder dieses Feeling in der Mannschaft aufbauen von Anfang an. Und da ist halt die Preseason der Startpunkt dafür. Und da probiert man einfach, ja, natürlich Linien, da ein bisschen Chemie zu finden, aber ich glaube, meiner Meinung nach, hauptsächlich geht es einfach schon darum, in der Preseason dieses, dass man zu einer Einheit zusammenboxt. Das fängt in der Preseason an und da legt man den Grundstein fürs restliche Jahr.
Wir werden vielleicht zu diesem Grundstein noch spezifisch zu sprechen kommen, aber wenn man jetzt, so wie Klagenfurt das Privileg hat, einer von drei Vereinen in der Winter Day Ice Hockey League zu sein, der Champions Hockey League spielt, inwieweit verändert das die Preseason? Weil viele Vereine, und da werden wir heute auch noch vom IDM Wärmepumpen VSV hören, ob das WHW ist, ob das die Grazer sind, ob das Linz ist, die spielen keine Champions Hockey League. Die wissen, für uns zählt es in Anführungszeichen erst wirklich ab Mitte September. Für euch aber schon ab kommender Woche. Wie sehr verändert das auch deine Herangehensweise, dass du weißt, ich muss früher ready sein und diesen Schalter umlegen können als andere Spieler bei anderen Mannschaften?
Ja, ich find's super, weil, so wie der David vorher gesagt hat, so wie die Partie gestern gegen Wien, so eine Spiele will man haben, weil es wird ja oft gesagt, Vorbereitungsspiele, ja, da geht's um nichts. Und ich glaube, dass genau das halt, das ist halt so auf gut kärntnerisch, so eine Larifari-Partie, das bringt ja keinen so richtig was. Aber wenn wir wissen, für uns geht es nächste Woche wirklich mit einem Wettbewerb los, der was zählt, ja, da muss man einfach schon ready sein. Und das ist, glaube ich, für die Saison einfach eine super Vorbereitung.
Zwei unhöflich und habe nicht gefragt, was denn der Getränkewunsch ist. Ich habe mir hier ein wunderbares Hirtebier zapfen lassen und die gute Chiara hat schon gesagt, sie wird auch gerne euren Getränkewünschen nachkommen. Was darf sie euch denn hier feil bieten?
Nachdem wir morgen ein Spiel haben, glaube ich, nur Wasser heute.
Wasser? Ja. Und Wasser. Liebe Chiara, ja. Wenn wir zweimal Wasser hier haben dürften für die Kollegen, dann wäre das extrem nett. Das ist auch extrem vorbildlich und du hast schon gesagt, morgen gleich der nächste Test in einer sehr intensiven Zeit. Und wenn man so das Eishockey-Jahr runterbricht mit den Pausen für Nationalteamspieler, wie auch du es bist, die sind rar gesät, weil Pause für viele heißt im Regelfall Nationalteam-Break. Nach der Saison ist eben nicht nach der Saison, sondern es geht dann erst in die Camps, es geht in die Weltmeisterschaft. Das Sommertraining beginnt kurz danach. Für all die Fans, die vielleicht nicht ganz wissen, dass dieses Eishockey-Jahr gefühlt wirklich 365 Tage Arbeit sind, wie viel bist du in den letzten Monaten in der Offseason wirklich weggekommen? Wie viel war da wirklich frei, ohne dass du schon in so einer Art Sommertraining warst, im Fitnessstudio oder an Eishockey gedacht hast? Wie viel ist da wirklich ohne Hockey?
Ja, sehr wenig. Also nach der WM sind wir eben von Herning heimgeflogen und nachdem ich eigentlich ein bisschen Muskeln zunehmen wollte, habe ich gesagt, ja, ich werde 10 Tage frei nehmen. Und dann war ich ja 10 Tage eigentlich nur in Klagenfurt und habe gar nicht an Eishockey gedacht, gar nicht ans Training gedacht. Aber verreist bin ich eben nicht, weil ich ja 2 Katzen daheim habe und die wollte ich auch nicht allein lassen. Und 10 Tage habe ich Pause gemacht, dann habe ich wieder mit dem Sommertraining angefangen. Ja,
das ist völlig absurd. Jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin, die in einer festen Anstellung ist, hat 25 oder das Anrecht auf 25 Tage Urlaub und du hast nicht einmal die Hälfte davon genommen. Also ich weiß nicht, wie lange das irgendwie geht, aber das gibt nur so in puncto Nachvollziehbarkeit, was diese Menschen leisten, was sie gewillt sind, auch zu investieren und in dem, was sie tatsächlich tun, gut zu werden oder in euren Fällen noch besser zu werden. Es gibt nämlich auch schon konkrete Andersfälle, warum ihr heute hier seid. Ihr kommt beide aus euren punktbesten Saisonen für den KC. Jetzt ist mir schon klar, im Eishockey geht es nicht nur um Punkte und gerade an Verteidiger, wahrscheinlich auch beim Stürmer, sind die Punkte schön, aber wenn ich der Trainer für die Defensivarbeit lobt oder für den geblockten Schuss, ist das schon ein Mehrwert als der Secondary Assist bei irgendeinem Tor. Punktbeste Saison und Vizemeistertitel, was bleibt dir da eher in Erinnerung?
Das verlorene Finale, würde ich sagen. Also
fuck, ich hab's mir gedacht, er hätte nicht fragen sollen. Also ich wollte dich nicht das Glatteis führen, ja?
Ja, nein, aber es stimmt. Also wirklich, Punkte sind schön, wenn man sie macht, aber auf gut Deutsch, es interessiert uns eigentlich nicht so. Wir wollen Erfolg haben und wir haben Erfolg gehabt. Das darf man nicht unterbewerten. Erst ein Grunddurchgang und wieder ins Finale zu kommen, aber natürlich spielt man Finale, um es zu gewinnen und das haben wir eben nicht geschafft. Deswegen ja, schmerzt das heute auch noch, muss ich sagen.
Darf man auch nicht geringschätzen, zweimal in Serie Grunddurchgangserster, zweimal in Serie im Februar schon das Champions Hockey League Ticket gebucht, zweimal in Serie im Finale und das mit großen Umwälzungen in Klagenfurt. Ich weiß noch genau, und Greg Holtz wird da vielleicht nachher auch ein klein wenig drüber reden können, wie Fury Fischer und der Entscheidung, mit diesem jungen, in Anführungszeichen unerfahrenen Coaching-Duo zu gehen, schon für viel Stirnrunzeln gesorgt hat. Und das Rauschen im Blätterwald war natürlich auch entsprechend laut in Klagenfurt, wie es eh immer ist. Und ich glaube, die beiden haben sehr, sehr viele Menschen Lügen gestraft. Und das ist auch schön so. Und wenn wir jetzt unter dieser Ägide ins dritte Jahr in Folge geht, wie angenehm, wie heimelig fühlt sich das an, wieder in dieses System zu kommen, wieder bei diesen Coaches, eigentlich mit diesen zwei Neuzugängen oder drei Neuzugängen, eigentlich zu wissen, Kenny, weiß genau, was der macht, ich weiß genau, was die Coaches verlangen, wie groß ist da der Wohlfühlfaktor für einen Spieler, wenn man im dritten Jahr in Serie im selben System mit den de facto selben Leuten ist?
Ja, der Wohlfühlfaktor ist natürlich sehr hoch. So wie du gesagt hast, man kennt jeden, man weiß, was die Trainer erwarten, man weiß, was sie wollen, was ihnen nicht so taugt. Das System ist klar und ja, ich finde, das macht es einfach ein bisschen einfacher, weil du musst nicht am Anfang irgendein Taktikbuch, weiß ich nicht, neue Taktiksachen durchgehen und dir die irgendwie im Kopf behalten, sondern du kannst einfach drauf losspielen und das macht es natürlich schon um einiges einfacher.
Wenn es jetzt darum geht, Neuzugänge einzuarbeiten und der neueste Neuzugang oder der jüngste mit Mario Kempe ist heute Nachmittag, glaube ich, in Klagenfurt aufgeschlagen. Für all die Hörerinnen und Hörer, die sich das erst anhören, wenn es erscheint, das wird am kommenden Mittwoch der Fall sein. Wir zeichnen dieses Gespräch und auch dieses Event an einem Samstag auf. Mit Murray gab es einen Verteidiger, mit Kempe jetzt einen Stürmer, ansonsten ist weitestgehend alles gleich geblieben. Wenn da dieser Kern da ist und wirklich nur ein, zwei Spieler zu integrieren sind und um die Jahreszeit machen alle Teambuilding, versuchen so schnell wie möglich zu einer Einheit zusammenzuwachsen. Jetzt seid ihr schon diese Einheit, aber punktuell geht es ja trotzdem, den einen oder anderen Spieler zu integrieren. Gehst du da spezifisch auf die zu oder geht da der Mannschaftskern auf die zu und versucht die irgendwie mitzunehmen? Passiert das ganz automatisch? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Natürlich, man geht auf neue Spieler zu, stellt sich am Anfang sowieso vor und ja, dann probiert man einfach tagtäglich ein bisschen mit ihm zu reden und ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Und ja, wenn sie Fragen haben oder irgendwo Hilfe brauchen, halt da sein für die Spieler, weil sie halt neu sind da in Klagenfurt. Und sonst, ja, passiert es, finde ich, so ein bisschen auf eine natürliche Art und Weise, allein durch die ganzen Trainings und die Sachen. Und ja, aber es kommt natürlich auch auf den Typ drauf an. Es gibt Spieler, die halt eher so ein bisschen zurückgezogen sind. Auf die, da muss man das halt auch ein bisschen lesen, würde ich einmal sagen. Und denen vielleicht am Anfang ein bisschen Raum geben, dass sie sich auch erst einleben können und alles. Aber ja, ist auch ein bisschen eine individuelle Geschichte.
Eure beiden Karrieren ähneln sich ein klein wenig, weil ihr beide Höhen hattet, logischerweise viel Grunddurchgangserfolg mit dem KAC, auch Titel gewonnen worden sind, weil es aber auch Tiefen gegeben hat, die wahrscheinlich bei dir mit den Verletzungen, den zwei aufeinanderfolgenden oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ein bisschen tiefer waren, als das beim David der Fall war. Aber auch da gab es welche und die letzten Jahre hat er sich zu einem der besten Verteidiger Österreichs gemausert. Wirst du so als doch etwas älterer, leicht älterer Spieler, diesen Werdegang und diesen Aufstieg verfolgt. Und wie schön ist es zu sehen, dass hier in Klagenfurt Eigenbauspieler oder in Klagenfurt ausgebildete Spieler alles an Möglichkeiten eingeräumt bekommen, so zu realisieren?
Ja, das freut einen natürlich. Als wenn man sieht, wie ein Mitspieler sich entwickelt, der David ist gekommen, ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, am Anfang hast du mit den Trainern leichte Probleme gehabt. Der ist dann nach Linz gegangen für eine gewisse Zeit. Das werden vielleicht, sage ich einmal, die Tiefen sein, die du damit auch vielleicht ein bisschen meinst, wo es nicht so gelaufen ist für ihn am Anfang, was er sich vielleicht auch sicher anders vorgestellt hat, wo er gedacht hat, er kommt nach Klagenfurt. Aber eben genau das macht meiner Meinung nach eben so einen guten Spieler, wie er ist, aus, dass du mit so einer Rückschläge umgehst und einfach die Arbeit, die er tagtäglich einsteckt, das sieht man mit, weiß nicht, wie viel WMs er jetzt schon gespielt hat und bei uns Top-Verteidiger ist. Deswegen, ja, und das erfüllt einen selbst, wenn man von klein auf in Klagenfurt gespielt hat, erfüllt dann das mit Stolz, beziehungsweise freut man sich für seinen Mitspieler. Und ich glaube, dass es auch für alle jungen KAC-Spieler einfach, ich sage jetzt, die im Nachwuchs spielen, auch cool zu sehen ist, dass man weiß, hey, wenn ich mir jeden Tag meinen Hintern aufreiße, dann kann ich es auch schaffen, weil es gibt genug Beispiele, die es auch geschafft haben.
Ich mag das immer, wenn große Spieler über andere große Spieler reden. Und das waren jetzt sehr, sehr viele lobende Worte. Und jetzt ist deine Chance, das zurückzugeben oder in die komplett andere Richtung zu gehen. Aber Daniel Obersteiner und dessen punktbeste Saison ist für viele halt irgendwie auch eine der, wenn nicht sogar die Feel-Good-Story der letzten Saison gewesen, weil 22-23 Knieverletzung, lange weg, 23-24 Knieverletzung, wieder lange out. Und auf einmal, als viele schon nicht mehr mit ihm nicht rechneten, aber es geht dem Eishockey so schnell, okay, du bist als verletzungsanfällig abgestempelt. Und dann letztes Jahr diese Saison, wie ist das von dir, wie ist das auch mannschaftsintern wahrgenommen worden, dass sich da jemand nicht nur so zurückkämpft, sondern auf einmal auch wieder Unterschiedsspieler ist?
Ja, also es ist ehrlich gesagt unglaublich, aber ich glaube, keiner Mannschaft hat jemals daran gezweifelt, dass der Obser wieder noch stärker zurückkommt. Ich kann mich erinnern, also ich kenne den Obser seit wir echt klein sind, weil wir mehr oder weniger nicht gleich alt sind, aber er ist ein bisschen älter, aber ich war ein bisschen immer oben, nach oben gespielt, er auch, aber wir haben immer wieder mal
98er, 2000er, oder?
Genau, aber wir haben immer wieder mal zusammen trainiert oder Spiele zusammen gespielt. Und ja, man hat immer schon gesehen, also wie gut er ist technisch und vor allem sein Schuss. Deswegen, ja, es war nur eine Frage der Zeit, weil er hat es ja davor auch schon gesagt, dass er es kann. Und natürlich ist es sehr blöd, dass du zweimal so schlimme Verletzungen hast. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen das Mindset vom Daniel, immer stärker zurückkommen. Und wenn man den Obser im Gym sieht, dann sieht man, dass er einer der fleißigsten Spieler von uns ist. Und deswegen hat er sich das auch verdient. Und ich glaube, er wird heuer noch eine bessere Saison haben als letztes Jahr, glaube ich.
Klopfen einmal auf Holz, dass das auch entsprechend eintritt. Könnt ihr ruhig auch auf den Kopf klopfen. Ich glaube, da bei euch ist nicht so viel Holz da. Jetzt ist es cool zu wissen, dass die Teamkollegen an dich glauben. Aber wenn du zweimal in Serie eine schwere Knieverletzung ausfasst, wie sehr ist der Glauben bei einem selber da? Oder wie sehr geht der auf Flöten, wenn man sich denkt, na Scheiße, schon wieder. Weil, was halt niemand sieht, diese langen Wochen und Monate Reha, dieses sich zurückarbeiten müssen, diese Stunden und Aberstunden im Gym. Gab's da, oder was sind so dunklere Momente in so einer Phase? Verliert man da auch mal irgendwie den Glauben an sich, ans Knie, an dass man jemals wieder dort anknüpfen wird, wo man schon war?
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, schon. Also es hat da Momente oder Tage geben, die wirklich sehr schwierig waren, sage ich einmal, weil ja, ich habe, sage ich, bis zu meiner ersten Verletzung das Glück gehabt, noch keine schwerwiegende Verletzung gehabt zu haben, habe da auch schon ein paar Jahre in der ersten gespielt, dann habe ich mir halt gedacht, ja okay, irgendwann trifft jeder mal eine Verletzung, ja, damit muss man umgehen, da ist es noch halbwegs okay. Natürlich ist es auch ein langer Weg zurück, aber da hat man einfach dieses Ziel vor Augen, da weiß man, ja, ich komme wieder zurück, das ist kein Problem. So viele Spieler vor mir haben schwere Verletzungen gehabt. So gut wie niemand wird verschont, was das angeht. Deswegen, das schaffe ich ohne Probleme. Dann bist du zurück am Eis, dann spielst du wieder. Und wenn dann halt in kurzer Zeit die gleiche Verletzung noch einmal auftritt, muss ich sagen, beim zweiten Mal, da war es schon, die zweite Verletzung war mental dann teilweise schon schwierig, vor allem am Anfang, weil du dir halt denkst, warum? Du suchst immer noch irgendwie. Und dann halt die Momente, wo du, weiß ich nicht, am Abend allein im Bett liegst und dir geht so viel durch den Kopf und du denkst einfach nur, warum trifft es mich jetzt noch einmal, warum, was habe ich falsch gemacht? Und dann hinterfragst du ja ein bisschen, ob du in der Therapie vielleicht beim ersten Mal was anders machen hättest können oder ob du zu wenig gemacht hast. Und ja, aber im Endeffekt, ja, man muss einen Tag, oder das ist eine Sache, die ich vor allem dann nach so langer Zeit gelernt habe, man muss einfach einen Tag nach dem anderen angehen. Jeden Tag ein kleines Stückchen mehr, 1% mehr machen und nicht zu weit nach vorne denken, nicht zu weit in die Zukunft denken und einfach jeden Tag alles geben. Das ist so ein bisschen klischeehaft, aber das stimmt einfach und dann passieren gute Dinge.
Und das ist auch das Schöne, dass es aus deinem Mund kommt, weil dann ist es kein Floskel, aber manchmal muss man tatsächlich diese Klischees anführen und das sind ja dann auch Klischees, weil sie öfters nicht ein Körnchen Wahrheit enthalten und nicht nur diese Comeback-Saison des letzten Jahres ein Lichtblick, sondern mit dir wird auch langfristig geplant beim KAC. Du hast noch vor den Playoffs vergangenes Jahr einen 3-Jahres-Vertrag, einen neuen beim KAC unterzeichnet. Und Raphael Herburger, als er vor ein paar Jahren nach Klagenfurt zurückgekehrt ist, hat damals noch in Lugano, habe ich mit ihm ein Interview geführt und er hat in Lugano einen 2-Jahres-Vertrag bekommen und hat damals gemeint, das ist jetzt 4 Jahre her, naja, in Österreich ist das eigentlich ein Rentenvertrag. Jetzt hat er in Klagenfurt auch noch einen 2-Jahres-Vertrag bekommen, also nochmal einen Rentenvertrag. Aber wenn Raphael Herburger sagt, ein 2-Jahres-Vertrag ist ein Rentenvertrag in Österreich, was ist dann ein 3-Jahres-Vertrag?
Ja, weiß ich nicht genau.
Auf jeden Fall extrem viel Sicherheit. Und das ist auch was Schönes, dass vielversprechendes Talent oder Talent mit noch mehr Potenzial an die Organisation gebunden wird. Das hat in Klagenfurt die letzten Jahre Tradition bekommen. Und da ist einer natürlich beteiligt mit Oliver Piloni, der für mich einer der Manager ist in der Winter Day Ice Hockey League. Und die Hörerinnen und Hörer, die Winter Day Hockey Clock schon etwas länger verfolgen, die wissen ja auch, dass es zu Saisonbeginn und zu Saisonmitte immer mit verdienten Personen rund ums österreichische Eishockey längere Serien gibt. Vergangenes Jahr war das mit Raphael Rotter von den Vienna Capitals und Gerhard Schiffauer, einem der Schiedsrichter in Österreich der Fall, in der jüngeren und länger zurückliegenden Vergangenheit mit Rainer Diewes, mit den Lukas-Brüdern, mit Markus Peintner. Einfach Leute, die was geleistet haben, mit denen man sich einfach mal länger unterhält. Und mir war es ein Anliegen, schon seit geraumer Zeit genau das auch mit Oliver Piloni zu tun. Und auch das ein Grund, warum ich die vergangenen Tage in Klagenfurt sein durfte, weil er mal über 5 Stunden seiner Zeit eingeräumt hat, um mit ihm eine Interviewserie zu lancieren beziehungsweise Interviews zu führen. Die Serie heißt Der Manager. Sie wird Anfang Oktober bei Winter Day Hockey O'Clock erscheinen. Und Oliver Piloni schon gesagt, ich glaube, mit Fug und Recht behaupten zu dürfen, es gab noch nie einen Manager in Österreich, der so lange und so ausführlich über seine Profession geredet hat. 5 Stunden Interviews mit Oliver Piloni und diese Interviews, die werden präsentiert, bevor wir jetzt zu einer Vorschau kommen, von Bravis Immo. Hier bei Winter Day Hockey O'Clock sagen wir auch, wir begleiten Menschen, nicht nur Eishockeyspieler. Und das ist auch das Motto von Bravis Immo, denn die sagen, wir begleiten Menschen, nicht Immobilien. Beratung, die zuhört, Lösungen, die passen, Entscheidungen, die halten. Bravissimo. Heißt, wenn jemand von euch einen Immobilienberater benötigt, schaut doch mal ins Internet auf Bravissimo. Link zu der Homepage in den Shownotes dieses Podcasts. Und nachdem Bravissimo die Serie Der Manager, die Serie über Oliver Piloni präsentiert, haben wir gedacht, ich bringe euch doch eine kleine Vorschau daraus mit. Und es gab was Interessantes zu hören über einen dieser beiden Spieler in dieser Serie mit Oliver Piloni, weil er einfach von ihm wissen wollte, wie weit ist er denn schon mit der Planung? Ist er in diesem Jahr? Ist er in 3 Jahren? Ist er in 5 Jahren? Was ist kurz, mittel, langfristig? Folgendes hat er zu Protokoll gegeben. Wir hören kurz rein.
Natürlich bin ich auch schon in der Zukunft, weil für mich das Wichtigste ist, oder ich bin der Meinung, du kannst nur Meister werden, wenn du einen starken einheimischen Kern hast. Man sieht ja, du hast hier die Statistik, aber in den letzten 12 Jahren, oder weiß nicht, ist Bozen, Klagenfurt und Salzburg Meister geworden.
Also, und Wien.
Und Wien, ja. Aber du kannst eigentlich sagen, alles 4 Mannschaften, die eigentlich einen starken Kern haben. Und da versuche ich eben, den Kern längerfristig zu binden. Ich nehme jetzt als Beispiel ein Obersteiner, wo auf ein Karriereende, wo ich ja voriges Jahr gesagt habe, na, der kann nicht mehr spielen, also bei den internen Diskussionen, der hat jetzt 2 Jahre und ob der das noch mal schafft. Ja, der ist 98er paar Jahre. Die waren im Nationalteam, 98 war Yannick Piloni, er und der Sammy Witting war die Ansa-Linie. 2 haben leider schon die Karriere beendet. Du musst ja schauen, dass du die Jahrgänge, die da sind und für die Zukunft, also deshalb habe ich auch den Obsel, weil alle noch nicht erwartet haben, dass er so eine Saison längerfristig an den KC gebunden. Weil ich glaube, dass er der zukünftige Kapitän des KC sein kann. So nicht wird, aber kann. Weil da muss er eben schauen, Spieler wie 100 Pfund Herburger, das klingt jetzt vielleicht hart und ich hoffe,
naja, sind nicht böse. Im Herbst der Karriere.
Genau. Das heißt, was passiert, wenn die jetzt sagen, nach dem nächsten Jahr, ich hör auf oder ich spiele nur noch 1 Jahr, ich muss ja da längerfristig denken. Und so wie ich gesagt habe, in dem Jahrgang gibt es keine. Natürlich habe ich auch Mitkonkurrenten, die ja nachher den nehmen würden. Weil man sieht ja heuer zum Beispiel auch bei Wien, die wollen eine Kulturveränderung machen eben und wollen sich einen neuen österreichischen Kern aufbauen. Und wenn du nachher den nicht gebunden hast, dann sind die natürlich weg.
Wir wollen da jetzt nichts anfeuern, anstacheln oder dergleichen, aber dass jemand so verdienter wie Oliver Piloni über einen Spieler wie Daniel Obersteiner sagt, es kann, wir sind beim Können, nicht es wird, es kann der nächste Kapitän sein. Das sind mit die größten Worte, die ich seit längerem gehört habe, weil sowas muss man sich verdienen, sowas kommt nicht von ungefähr. Und wie gesagt, spekulieren dürfen die kleine Zeitung und die Krone-Zeitung, wer das wird. Und es gibt andere Führungsspieler, die das sicher auch sein können. Aber wenn du jetzt sowas hörst, auch noch dieser Leidensgeschichte, dass sowas von dem Menschen kommt, der dir mit dem Vertrag auch erst recht langfristiges Vertrauen eingeräumt hat. Was macht das mit dir?
Ja, das freut mich natürlich zu hören. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen ein kleiner Grund, wo man sich dann denkt, okay, dafür hat man gearbeitet die ganze Zeit. Dafür waren die schweren Zeiten, die hat man überwunden und das sind dann so kleine Dinge, die einem wirklich Freude bereiten. Aber auf der anderen Seite ist es auch, finde ich, einfach zusätzlich auch Ansporn, dass ein Manager wie der Oliver so über einen redet, dass man dieses Vertrauen eben, ist nicht fix, wie wir schon gesagt haben, aber allein, dass sowas gesagt wird, ist meiner Meinung nach einfach zusätzlicher Ansporn, dass man einfach weiterhin Gas gibt und dass man weiß, dass man sich jedes Jahr weiterentwickeln kann und noch immer besser werden kann.
Jetzt hat er immer das Vergnügen, in der Klagenfurt-Mannschaft zu sein, wo es tolle Lieder gegeben hat. Ob das ein Manuel Ganal war, ob das ein Thomas Hunderpfund ist, ob das ein Thomas Koch war. Jetzt hast du Daniel Obersteiner und übernimmst aber auch selber immer mehr Führungsanspruch und auch Führungsaufgaben, gerade in der Verteidigung, wo du mit 25 einer der Elder Statesmen bist, ehrlicherweise. Wie merkt man, dass man langsam aber sicher Führung übernimmt oder einen Führungsanspruch auch erheben darf?
Ja, es geht, würde ich sagen, eher langsam. Also man muss sich das erarbeiten. Erst einmal mit Spielzeit, glaube ich. Ja, je mehr man spielt, desto mehr, glaube ich, hat man Anspruch, auch ein bisschen mitzureden. Aber ja, da gibt es eigentlich, glaube ich, kein Rezept dafür. Und jeder ist da ein bisschen verschieden. Auch jeder Leader ist verschieden. Also es gibt in der Kabine Leader, die sozusagen am Eis mit Beispiel vorangehen. Und dann gibt es andere Leader, die vielleicht nicht die besten Spieler sind, aber einfach in der Kabine immer die richtigen Worte finden. Und ja, da probiert man sich von jedem ein bisschen was auszunehmen. Und natürlich muss man sich selbst auch treu bleiben. Aber ja, ich glaube, in Zukunft soll das schon ein Ziel sein von mir, immer mehr Leader zu sein. Ja.
Wir sind schon ein klein wenig über der Zeit und das soll jetzt nicht irgendwie so Gottschalk-esk sein, dass das immer angeführt wird, aber wir müssen heute besonders im Rahmen bleiben. Deswegen bei den vielen Themen, die man mit euch sezieren könnte, sind für mich zwar noch viele offen, aber zumindest eines, das ich noch besprechen möchte, und das hat natürlich auch mit dem Finalgegner der letzten zwei Jahre zu tun, mit dem Dauergewahlen, mit Salzburg und mit dem, was so von den Fans und auch so von Beobachterinnen und Beobachtern irgendwie daherkommt. Salzburg ist in der Offseason erneut stark aufgetreten. Neuer, altbekannter Trainer mit Michi Raffel, einer der Top-Transfers. Auch die Imports, zumindest von der Vita her, nicht ganz so verkehrt. Jetzt waren wir vor zwei Jahren bis auf ein Spiel an Salzburg dran. Vergangenes Jahr war es schon deutlicher. Und jetzt gibt es viele Fans, die sagen, naja, Klagenfurt hat eigentlich relativ wenig gemacht. Alle sind ein Jahr älter und jetzt will man es erst recht versuchen, mit Salzburg aufzunehmen. Was entgegnest du solchen Fans? Was macht Hoffnung, dass man die Lücke zu Salzburg vielleicht doch auch wieder schließen kann?
Ich glaube, dass wir letztes Jahr einfach nicht gut genug gespielt haben. Also es hat jetzt nicht am Team gelegen oder so. In der Regular Season, in die Spiele, haben wir, glaube ich, 3 gewonnen und sie 1 gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Also es hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun, dass wir jetzt 4 Spiele im Finale verloren haben, sondern eher mehr darum, wie wir sie verloren haben. Ich finde nicht, dass wir unser bestes Eishockey gespielt haben. Wir haben im Powerplay 0 zusammengebracht, keine Chancen kreiert und gleichzeitig haben wir zu leichte Tore hergegeben. Also, ja, wenn wir die Sachen wieder verbessern, dann haben wir natürlich wieder eine Chance, gegen Salzburg zu gewinnen. Und ja, für das arbeiten wir jeden Tag.
Ich springe noch ein klein wenig in die Bresche, wenn man die Saison vergangenes Jahr als Berichterstatter begleiten durfte. Salzburg hat in der Regular Season unfassbar viele Verletzte gehabt und war auf dem Punkt in den Playoffs fit. Und bei euch war es ehrlicherweise umgekehrt. Also, wenn der Verletzungsteufel vielleicht nicht zuschlägt, bei der Mannschaft wirklich in Bestbesetzung gegeneinander spielen könnten, dann kann es schon wieder Eishockey-Feste geben und hoffentlich zumindest Spiel 7. Das muss eh immer der Anspruch sein. Jetzt ist Klagenfurt ein Ort, wo eh immer der Meistertitel erwartet wird, egal wie realistisch oder unrealistisch das ist. Deswegen formuliere ich die Frage auch zum Abschluss immer ganz gerne ein klein wenig anders. Was muss passieren, dass du von einer erfolgreichen Saison 25-26 des KAC sprechen wirst?
Wenn wir Meister werden.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Daniel Obersteiner, David Meyer. Win today. Es gibt wenige Spieler, die für meine Begriffe so unterschätzt sind wie der Mann, der jetzt neben mir sitzt. Er kann alles. Er kann Offensive, er kann Defensive und er kann ein wirklich unguter Rattler sein. Und das ist so ein Spieler, wo alle sagen, wenn du mit ihm zusammenspielst, mega. Wenn du gegen ihn spielst, furchtbar. Und das ist so ein bisschen bei vielen Wienern, ob das jetzt ein Rotter ist, ob das ein Karton ist oder so, immer so in der DNA gewesen. Deswegen jetzt Neo-Wiener Sam Antonitsch bei Win Today. Hockey Clock. Sam, freut mich extrem, dass du ein klein wenig Zeit nimmst, um über Hockey zu plaudern.
Ich freue mich.
Wie ist es, Vertreter der Vienna Capitals zu sein?
Ja, also überraschend noch immer, wenn du zu einem neuen Team kommst, aber ich glaube, dieses Jahr haben wir super viel Potenzial und ja, ich freue mich schon auf die Saison.
Ich habe mir schon wieder einen Hirter Märzen genehmigt, das schmeckt fantastisch. Jetzt hast du morgen mit den Vienna Capitals auch ein Spiel. Die diplomatische Variante bei Obersteiner Meier war natürlich auch, sich für ein Wasser zu entscheiden. Magst du was frisch gezapftes? Gibt es auch in alkoholfrei oder magst du ein Wasser?
Ah, ich glaube, ich nehme mal das Wasser. Ist zwar ein Podcast, aber schauen wir, ich glaube, die Trainer sind eh nicht da. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem mal das Wasser.
Falls es sich ausgeht, bitte gerne ein Wasser für Sam Antonitsch. Vielen lieben Dank. Wollen wir das Salz schon auspacken und noch ein klein wenig in die Wunde, die frisch geschlossene, werfen und über das reden, was sich vergangenes Jahr im März zwischen den Black Wings Linz und den Moser Medical Graz an den Einers ereignet hat?
Gerne, ja.
Unfassbare Serie. Immer wenn es in Spiel 7 geht, hätten natürlich auch beide Mannschaften das gewinnen können. Vor allem Overtime, Spiel 7 ist der Cointoss auf Cointosses. Wenn man so nah dran ist, letztlich auch das erklärte Saisonziel, nämlich die Halbfinalteilnahme, das war ein hochgestecktes Ziel, das muss man schon auch dazu sagen, zu erreichen. Wenn man so knapp auf diese Art und Weise scheitert, wie lange braucht man, um das wirklich von der Festplatte zu kriegen?
Boah. Ich glaube, ich habe es noch immer nicht ganz unten. Also ist ja mit Social Media heutzutage, kommt irgendwann, wird wieder da irgendwas vorgeschlagen von der Partie, dann tut es wieder weh. Aber ja, ich würde sagen, jetzt beim neuen Team spätestens, da muss man es damit abschließen. Und ja, wenn man trotzdem noch nachdenkt drüber, tut es noch immer weh.
Im Englischen heißt let's turn the page. Das machen wir jetzt auch. Es tut weh, das verstehe ich auch, aber die Zukunft, nicht nur für dich, sondern auch für dein Team, die wirkt relativ rosig. Und ich habe vergangenes Jahr oder exakt vor einem Jahr das Vergnügen gehabt, bei den Vienna Capitals ein Hockey O'Clock on Tour zu veranstalten und da war in Wien alles neu. Neues Präsidium, neuer Sportdirektor, neuer Coach, viele neue Spieler und niemand wusste so wirklich, was passiert und letztlich kann die Saison aus Wiener Sicht auch nicht als Erfolg verbucht werden, aber heuer hat man so das Gefühl, okay, Wien meint es jetzt wieder wirklich ernst. Das hat mit einigen Imports zu tun, das hat mit der Vergrößerung, der Verbreiterung des Österreicher Kerns zu tun. Und jetzt gibt es viele Spieler, denen wahrscheinlich nicht offen steht oder nicht so offen steht, wo sie hin wollen, dürfen, müssen, sondern bei manchen gibt es halt einfach ein Friss- oder Stirbangebot. Aber mit deinen Qualitäten kann ich mir vorstellen, dass es sicher ein paar Angebote gegeben hat. Lass mich gern korrigieren oder einfach das so stehen lassen. Was war für dich bei Wien spannend oder wo hast du gedacht, okay, Wien und meine Wenigkeit, das könnte passen?
Boah, also es geht dann immer schnell, spielt man auf einmal ein bisschen gut in den Playoffs, trifft ein paar Mal, dann kommen auf einmal Anrufe rein, die man davor nicht erwartet hat und das war mit Wien so. Und ich muss sagen, der Christian Dolleschall hat sich super bemüht und es hat sich alles sehr interessant angehört. Also das war nichts Kurzfristiges, wir stecken jetzt Geld rein und wollen Meister werden, sondern es war, wir wollen ein tiefes Team haben, wir wollen in der Zukunft, wir wollen mit in die Zukunft gehen und es hat sich alles super angehört und ja, du wurdest sehr wertgeschätzt. Also bei jedem Spieler wird gern wertgeschätzt. Also das ist natürlich das A und O. Und es hat sich nach den ersten Gespräch mit Christian Dolleschall schon super angefühlt.
Er hat sich super bemüht, man wird wertgeschätzt, das hört man dann ganz gerne mal, aber wie fühlt es sich an oder was passiert, wenn sich jemand wie Christian Dolleschall bei dir wirklich um einen bemüht? Ruft er da 10-mal am Tag an und schickt dir irgendwie Liebesbekundungen und dieser Clip von dir war unfassbar und diesen Spielzug. Was heißt das, jemand bemüht sich um einen im Eishockey-Business?
Es fängt bei kleinen Sachen an. Also wenn er weiß, dass ich einen Sohn habe, wie geht's den Kindern, wie geht's der Frau? Und es sind zum Beispiel, ich komme nach Wien, habe gerade frisch unterschrieben und ich kriege ein kleines Goodiebag mit einem Kuscheltier von den Caps, ein kleines Leibwolf von Junior. Das sind so, sie kosten nicht viel, aber sie werden sehr wertgeschätzt bei den Spielern.
Jetzt muss man es wahrscheinlich an der Stelle anführen und je nachdem, wie man zur Dornbirn steht, ob die noch offiziell zählen oder nicht, aber es ist dein fünftes Team in der Winter Day Ice Hockey League. So gesehen hast du die Hälfte der österreichischen Teams jetzt auch hochoffiziell durch.
Ist keine Werbung
für mich. Hört sich gleich mal nicht komisch an. Nein, alles wieder vergessen. Aber du warst in Diensten des VSV, du warst bei Innsbruck, du warst bei Dornbirn, du warst bei Graz und du kannst mich da gerne immer berichtigen und korrigieren, aber für mich als langjähriger Beobachter fühlt es sich so an, als ob du zum ersten Mal dezidiert auch für eine Führungsrolle geholt worden wärst. Ich bin mir jetzt immer hundertprozentig sicher, wie das damals in Graz war und du hast mit Graz auch ein paar dunkle Täler durchschreiten müssen, bevor es dann vergangenes Jahr wirklich nach oben gegangen ist. Aber ist das auch ein Anspruch, den du an dich selber stellst, dass du jetzt als gestandener Endzwanziger auch den Anspruch auf eine Führungsrolle stellst, gerade bei einem Team, das sich im Umbau oder eigentlich Neubau befindet?
Ja, ich meine, den Umbau-Neubau habe ich in Graz schon einmal durchgemacht mit 18 neuen Spielern.
Mehrfach.
Mehrfach,
bei,
ja.
Auch aber, anderen Teams.
Aber natürlich, also ich finde in Graz, auch wenn man keinen Buchstaben hat, kann man eine Führungsrolle haben. Und ich würde sagen, das ist in Graz so das erste Mal gekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist nichts mehr nur hihihaha, natürlich noch immer genug hihihaha in der Kabine, aber schon noch mehr Ernst, also Spieler auch mal sagen, wenn wer schlecht spielt. Und ich würde sagen, das ist in Graz kommen und jetzt in Wien wird das auch erwartet. Also das fühlt man schon.
Jetzt ist in Wien wieder eine zweistellige Anzahl an neuen Spielern und Preseason, wir haben es vorher schon angesprochen, ist dazu da, Teambuildings abzuhalten, so schnell wie möglich. Versuchen, zu einer Einheit auch das sagen und oben als Floskel am Eis und abseits des Eises zu werden. Wie versucht ihr das aktuell bei den Vienna Capitals? Was sind da für Maßnahmen gesetzt worden, um euch so schnell wie möglich zusammenzubringen?
Ja, ich glaube, es wurden schon gute Spieler geholt, die das gut können. Also der Wolf, ein sehr lustiger in der Kabine, das ist schon, man merkt sofort, wenn man einmal wohin geht und auf einmal sitzen 20 Spieler dort und nicht nur 4. Also es wollen schon alle, die wissen, okay, wir müssen zusammenwachsen, wir müssen schnell zusammenwachsen, weil ja, das braucht es in der Liga, weil wenn man kein Team ist in der Liga, dann wird man zerrissen. Das wissen wir alle. Wir haben sehr viel Teambuildings. Gestern das Lime Brawl hat natürlich auch geholfen gegen Klagenfurt. Da sieht man, okay, da wird einer angekupft, dann hupft gleich einer rein. Und ich glaube, dass wir da schon einen guten Schritt gemacht haben.
Ohne da zur Wertung abgeben zu wollen, ich habe eine relativ klare Meinung zu dem, was in Franklin gemacht hat. Aber da ist mir die letzten 2 Jahre immer wieder positiv aufgefallen, weil es mit Verlaub nicht immer so gewirkt hat, als ob in Wien vor allem vor 2 Jahren alle 100% investiert gewesen wären. Und einer der ganz wenigen, der gefühlt immer Gas gegeben hat, war Zane Franklin. Das war letztes Jahr genauso der Fall. Und das hat mich dann auch nicht gewundert, dass er nochmal verpflichtet worden ist, dass der ein Preseason-Spiel, und wir sind gestern oben gekocht und haben uns das angeschaut, dass er ein Preseason-Spiel so spielt, dass ob Stanley Cup Finale 7 wäre, ist vielleicht noch einmal eine andere Geschichte. Ist der immer so?
Ja, also der ist immer so. Also vom Eis weg ist er ein kleiner Teddybär. Aber ja, ich meine, ich habe letztes Jahr gegen ihn gespielt. Der hat schon sehr weh getan. Also da habe ich mich schon gefreut. Boah, Gott sei Dank, der ist jetzt bei mir. Der tut es ein bisschen weniger weh, aber da gibt es viele Spiele in der Liga, mit denen man lieber zusammenspielt. Aber der ist immer so, ja.
Teambuildings. Bisher eine sehr erfolgreiche Preseason. Ein Test steht noch an, auf den freuen sich vor allem unsere Fans hier aus Wolfsburg. Das wird eine spannende Standortbestimmung werden, morgen gegen die Vienna Capitals, die sehr stark aufgerüstet haben. Vielleicht auch so ein klein wenig im selben Boot sitzen. Viele neue Spieler, man war nicht unbedingt zufrieden mit der Vorsaison. Man hofft sich natürlich eine Verbesserung. Der Trainer ist geblieben. Auch das ist spannend und keine Selbstverständlichkeit. Man hat viele neue, vielversprechende Spieler auch geholt. Und wenn man vielleicht den Königstransfer außerhalb von Michael Raffl suchen möchte in der Liga, dann kommt man wahrscheinlich an Lyndon Way nicht vorbei. Vergangenes Jahr viel Playoffs in der Schweizer National League geschaut. Das war eine der Attraktionen bei Fribourg-Gottéron. Und auf einmal spielt der bei uns. Auf einmal ist der dein Gegner im Training. Und für all diejenigen, die Lyndon Way vielleicht noch nicht spielen gesehen haben, erzähl mal, was ist das für ein Typ?
Ja, im Training stellst du dich immer hinten an, wenn er vorne ist, weil gegen den willst du nicht fahren. Aber super Typ, also der hat alle Ligen durchgemacht, super Geschichten. Also wenn man mit denen auf ein Bier gehen kann, würde ich es jedem empfehlen. Super Russland-Geschichten, was da alles passiert ist, Wahnsinn. Aber ja, der hat noch Lust, Eishockey zu spielen auch, muss man sagen. Der ist zwar schon 34, aber der ist schon ehrgeizig. Und deswegen war der auch so erfolgreich. Und ich freue mich sehr, wenn die Saison losgeht, wie der spielen wird.
Jetzt kann man nicht mehr sagen, ohne Namen zu nennen, weil es von Lyndon Way natürlich kommt. Aber gibt es ja Russland-Geschichte, die jugendfrei genug ist, hier erzählt zu werden? Oder muss ihn das selber fragen?
Ich glaube, der muss ihn selber fragen, ja.
Einer, der gestern auch ins Auge gestochen ist und so ein klein wenig stellvertretend für das steht, was in der Defensive passiert ist, ist Rene Gazzola. Unfassbarer Assist für all diejenigen, die gestern mit dabei waren. Und gerade in der Defensive auch so ein bisschen Paradigmenwechsel. Der ikonische Kapitän der Vienna Capitals, Marge Fischer, leider in die Eishockey-Pension gegangen. Im Sturm fehlt auf einmal Niki Hartl. Also wir reden von zwei Spielern, die diese Mannschaft, diese Stadt eishockey-technisch auch geprägt haben. Und auf einmal wirbelt da, weiß nicht, ob Raphael Wolf wirklich wirbelt, aber auf einmal steht da Raphael Wolf, auf einmal wirbelt an Randy Gazzola. Wie schwierig ist es auch im Training, gegen diese Defensive gehen zu müssen?
Boah, also ich sage immer, dass ich wegen Raphael Wolf ein Hohlkreuz habe, weil, boah, also der kann vorm Tor, der tut richtig weh. Da habe ich mich auch sehr gefreut, dass der mit mir spielt. Aber ja, der ist im Training genauso wie im Spiel, was man auch braucht, weil wenn man nur locker trainiert, dann kann man im Spiel nicht so drauf gehen, wie man muss. Und Randy Gazzola, ich meine, jeder Topscorer, glaube ich, letztes Jahr von den Verteidigern, ja, der weiß schon, wo es da steht. Also ich bin sehr froh, dass die beide bei mir sind. Und wie man sieht, der Randy hat zwar noch kein gescheites Dress, das ist leider zu spät gekommen, aber derweil ist die Nummer 69, ja, die ist bei jedem Tor beteiligt.
Wir haben uns gestern die ganze Zeit gedacht, wer ist diese 69? Der ist überall. Dann schauen wir auf die Aufstellung, ist keine 69. Und dann irgendwann denkt man, ah ja, okay, der neben Dominik Hackl ist die 69. Also Randy Gazzola sollte wahrscheinlich irgendwann mal die 13 tragen, wenn jetzt...
Ich weiß es gar nicht.
Ganz falsch gewickelt bin. Ich glaube, das war die offizielle Aufstellung. Achtet einfach auf den Verteidiger, wenn es so bleibt. Morgen neben Dominik Hackl. Der wird euch wahnsinnig viel Freude bereiten. Jetzt wirkt es von außen so, als ob er wird euch keine Freude bereiten. Verstehe ich schon. Ja, ja. Aber immerhin weiß Coach Stewart jetzt auch gleich, wer das Target auf seinem Rücken hat und wer zu eliminieren oder zu neutralisieren. Eliminieren hört sich falsch an. Neutralisieren ist. Bekommt man von außen das Gefühl, in Vienna heißt es wieder, we mean business. Und klar, Eishockey ist ein Business und dergleichen, was man dann auch ganz gerne mal vergisst, es steht halt auch ein Mensch hinter dem Visier und mit jedem Wechsel heißt es auch Wohnort aufgeben, gewohnte Umgebung aufgeben. Und gerade du als jemand, der seit ein paar Jahren jetzt der Vater eines Sohnes ja. ist, okay, immerhin, Vater eines Sohnes ist, auch verheiratet und in Graz mit 3 Jahren, das ist schon eine Zeit, wo man sich dann ganz gut auskennt und verwurzelt ist und auf einmal geht es in eine alte, neue Umgebung, gebürtig aus Wien, aber so unfassbar viel herumgekommen, dass du in Wien, glaube ich, nie ganz daheim warst. Wie ist es, sich noch dazu mit Familie dann auch zum ersten Mal an einem neuen Ort einleben zu müssen?
Boah, es war, also in Graz war es jetzt schon, dass man 3 Jahre, der Sohn ist dort auf die Welt gekommen, also es war schon ein bisschen zu Hause, muss ich sagen. Aber jetzt ist natürlich mal, also wir haben jetzt endlich mal in unser Haus einziehen können, das haben wir auch lang nicht gemacht. Und ja, daheim ist halt schon schön, wenn du Eishockey spielen kannst und zu Hause wohnen kannst, das ist ein Luxus. Und man hat Unterstützung von der Familie und man hat eine Heimpartie, auf einmal sind die Schwiegereltern, die Eltern, Cousinen, Cousins da. Ja, das ist schön, habe ich noch nie gehabt in meiner Karriere und ich werde es jetzt genießen.
Es gibt Familie, es gibt Verwandtschaft, das einerseits, aber wer ist aktuell auch in diesem Führungsvakuum ohne Mario Fischer, ohne Niki Hartl? Wer ist so, manchmal sagt man der Glue, wer ist so der Kleber, der versucht, die Leute irgendwie zusammenzubringen, zusammenzupicken? Wer ist da aktuell in der Rolle drin? Oder bist es du, der das anzettelt?
Oh, ich würd schon sagen, dass ich in der Rolle drin bin, aber das Gute ist, dass wir viele von denen haben. Und genau das braucht es für so eine neue, zusammengewürfelte Mannschaft. Da reicht nicht nur ein Glue-Guy, sondern da müssen 2, 3 Imports, Österreicher, also da müssen schon viele zusammenspielen. Und wir haben das Glück, dass wir das haben und ich glaube, deswegen werden wir auch erfolgreich sein.
Deine Rolle spezifisch, und jetzt habe ich letztes Jahr das große Vergnügen gehabt, mit Jerry Fleming zu reden, und das ist so ein No-Nonsense-Coach, in dem wir mit dem Spieler reden dürfen, der gesagt hat, boah, der schleift uns brutal, aber ich brauche das. Also das ist jemand, der von der alten Schule, also wirklich hard-nosed, über harte, auch ehrliche Arbeit kommt. Auch da sind wir wieder bei vielen Floskeln. Du kannst jetzt sagen, nee, das ist total Vanilla und wir trainieren eigentlich gar nichts mehr. Gesetzter Fall, dass das noch immer so ist, ist das was, das auch du brauchst, das auch dir behagt, gerade weil du so viele verschiedene Trainertypen auch in deiner Karriere schon hattest?
Ja, also ich habe viele Trainer schon gehabt. Einer davon ist sogar da. Mein erster Profi-Coach, der Holstier. Aber ja, also Jerry, ja, der weiß schon, also der schleift uns schon und sehr detailorientiert. Und wenn du nicht beim Tor stehen bleibst, dann wird abpfiffen und gefragt, was du eigentlich machst. Aber vor allem am Anfang brauchst du das. Also das ist schon ein langer Sommer immer. Und dass da die Vorbereitung hart wird, damit rechnet jeder. Und ja, so muss es auch sein.
Jetzt ist die Vorbereitung bisher relativ erfolgreich und das ist ja auch diese Findungsphase. Welche Linien, welche Kombinationen funktionieren, welcher Flügel mit welchem Center kann vielleicht ganz gut. Wie viele Hände gehen hoch, wenn es heißt, der eine Flügelplatz neben Linden wäre frei? Sind das alle? So auch schon gesagt, Coach, ich sehe mir auch durchaus in der Scoring-Line, also so zweiter Assist-Typ, das wäre eh so Zeit meiner Karriere gewesen, wenn ich Eishockey spielen könnte, nicht irgendwie zwei linke Hände und das hätte.
Ja, ist bei mir auch so. Also mit dem Linden Way ist natürlich, da musst du echt vorm Tor stehen, Schläger am Eis haben, weil irgendwann kommt die Scheibe. Aber ich glaube, wir haben ein gutes Konzept. Also wir haben echt vier starke Linien, was man in der Liga heutzutage braucht. Und ja, jeder hat seine Rolle. Also jeder weiß, ich weiß, dass ich jetzt nicht erste Linie spiele in Wien und ich wurde auch nicht dafür geholt. Und
aber lass mich Advocatus Diaboli spielen und fragen, warum nicht? Weil du hast letztes Jahr und auch die Jahre davor gezeigt, ja, du weißt, wie in der vierten Linie Energie gebracht werden kann. Wir haben aber immer wieder auch darüber geredet, das könnte schon auch in der Scoring-Line funktionieren. Wir haben schon ganz andere Leute explodieren gesehen, wenn sie die richtigen Spieler mit mehr Eiszeit, ein bisschen mehr Vertrauen hatten. Und du bist jetzt in einem Alter, wo man denkt, das könnte schon passen. Ist das irgendwie auch so ein Anspruch oder zumindest ein Ziel, aufzuzeigen, ich kann schon vierte Linie, aber ich kann eigentlich noch mehr?
Ja, es ist, kommt natürlich immer darauf an, wie die vierte Linie spielt. Also ich habe letztes Jahr mit Schichel gespielt. Das ist natürlich nicht wirklich eine vierte Linie. Also wir haben dann in den Playoffs eigentlich mehr gespielt als die dritte Linie oder zweite Linie. Und man hatte einfach andere Aufgaben. Also natürlich, man darf Tore schießen in der vierten Linie, so ist es nicht. Aber wir haben dann zum Beispiel auf drei Linien haben wir umgestellt, wenn wir geführt haben. Und da war die vierte Linie in den drei Linien und war eher Shutdown oder dass die vierte Linie immer gegen die erste Linie spielt. Also du hast Vertrauen in der vierten Linie. Du wirst nur anders eingesetzt. Du bist nicht der, der jubelt meistens, sondern du bist der, der schaut, dass die Gegner nicht jubeln.
Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass die letzten zwei Jahre die Latte in Wien relativ tief gelegt worden ist. Das hat viele Gründe gehabt. Letztes Jahr war zumindest organisatorisch vom Gefühl her wieder ein Schritt nach vorne. Jetzt wirkt es so und die Saison ist lang und es kann viel passieren, als ob vielleicht auch sportlich wieder der nächste Schritt gemacht werden könnte. Gibt es eine Zielvorgabe? Gibt es was, wo Management, Sportdirektor, Trainer sagen, Leiteln, das wollen wir haben?
Playoffs.
That simple. Es ist so, dass du in deiner Karriere schon ein paar Mal Playoffs gespielt hast, aber letztes Jahr war mit den 7 Spielen deine längste Playoff-Saison. Das bedeutet eben auch, dass es, ja, sind wir wieder beim Salz. Das kommt dann
wieder.
Ja, das bedeutet auch, dass es tatsächlich noch nie in ein Halbfinale ging. Wie sehr ist man sich dessen dann auch bewusst, hoppla, die Postseason, aus welchen Gründen auch immer. Und die Gründe in deinem Fall sind klar, mit auch den Teams und dergleichen. Aber wenn man sich jetzt in der Prime befindet, mit 29 auf den 30er zugehen, ich glaube, es wird dann erst wohl 26, der 30. Ja. gefeiert. Wenn man sich in der besten Eishockey-Zeit und im besten Eishockey-Alter der Karriere befindet, aber noch nie wirklich lange Postseason-Runs hatte. Wie sehr beschäftigt das einen?
Ja, ich meine, das können die Klagenfurt-Fans wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen, aber ja, es ist schon schwer. Also mit Dornbirn war halt immer Playoffs, ist das einzige Ziel. Da haben wir gegen Salzburg verloren, erste Runde, haben auch 2-0 geführt. Graz, ja, hätten wir gewinnen müssen, haben wir nicht. Also man ist nah dran, aber es ist dann doch eigentlich so fern. Und jetzt in Wien hoffe ich, oder ich glaube daran, also dass man da das endlich, dass ich das ändern kann, dass ich da den nächsten Schritt machen kann. Und ja, wir werden alles probieren dafür.
Ich glaube, das kann man genauso stehen lassen. Es gibt viele Daumen, die dir vielleicht nach gestern nicht mehr unbedingt in Klagenfurt gedrückt werden, aber in vielen anderen Eishockey-Städten. Es macht unfassbar Spaß, jetzt so zu sehen. Es ist extrem spannend, was sich in Wien entwickelt und drückt dir und deinem Team alle Daumen, dass Wien wieder zu so einer relevanten Kraft wird, wie das vor ein paar Jahren noch der Fall war. Danke, Sam.
Ich sage danke.
Win today, Hockey, Open.
Es gibt ja diese wunderbare Redewendung, save the best for last. Save the best for the middle. Right in between. Ja, glaubt, das ist etwas, mit dem man den Coach, einen der dynastischen Coaches mittlerweile in Deutschland entsprechend begrüßen darf. Es ist der Cheftrainer der Grizzlies Wolfsburg, die erneut und glaube jetzt zum dritten Mal mindestens zu Gast sind in Klagenfurt zur Testspielwoche. Es ist immer wieder eine Freude, mit ihm zu sprechen, nämlich auch zum dritten Mal hier bei Winter Day Hockey O'Clock. Das erste Mal war noch in Pandemiezeiten. Das zweite Mal dann tatsächlich schon als Cheftrainer von Wolfsburg und das dritte Mal jetzt zum ersten Mal in person. Das freut mich unglaublich. Mike Stewart. Es wird nicht das letzte Mal an diesem Abend bleiben, dass es ein großer Spieler ist und ein großer Trainer, der gleichzeitig Rede und Antwort steht, beziehungsweise in Personalunion. Es ist jemand, der in Kärnten Household Name war, gefühlt jahrzehntelang, wobei das Wirken mittlerweile fast Jahrzehnte her ist, der ausgezogen ist in die große Eishockey-Welt nach Deutschland und sich dort einen Namen gemacht hat. Und was für einen. Und ich glaube, immer dann, egal wo du vielleicht auch 5 Jahre oder länger Trainer bist, musst du irgendwas richtig gemacht haben. Über all das werden wir sprechen. Es freut mich sehr. Mike Stewart, Head Coach der Grizzlies Wolfsburg, dass du dann ein klein wenig Zeit nimmst, um über Hockey zu reden.
Na, danke, Martin. Danke für die Einladung. Ich finde es super. Ende August, so viele Eishockey-begeisterten Fans sind sogar heute dabei. Das zeigt es. Allein in Kärnten natürlich. Meine Jahre waren eh in Villach verbracht, aber die Eishockey-Kultur ist bebt und es lebt und das taugt mir voll.
Coach, diesmal gleich zu Beginn, immer erneut ein Hirt am Merzen gegönnt. Was darf es denn für dich sein? Weißt du, es ist morgen Spiel, aber du bist nicht mehr Spieler. Die Fans hätten Vorschläge. Wir können uns auch im Nachhinein piepen und du sagst einfach, ich hätte gerne ein, wir haben schon vorab besprochen, was es gibt. Du hättest gerne ein Getränk.
Eins geht noch.
Könnte dieses Getränk
oder vielleicht bis eins, schauen wir mal.
Könnte dieses eine Getränk uns vielleicht geliefert werden für Coach Stewart? Vielen lieben Dank. Großer Applaus auch nochmal für Chiara. Nur nochmal wegen der Lokalität, die Chiara-Kasse ist wo? Dort drüben. Wenn diese Dame ein klein wenig Trinkgeld mit auf den Weg bekommen würde, für die, die es noch nicht getan haben. Bitte, was es euch wert ist. Coach, mit deiner Vergangenheit, erst einmal,
Prost.
First things first.
Zum Wohl. Cheers. Über die Erde.
Schön auch, dass ihr alle hier seid. Das ist keine Selbstverständlichkeit, den langen Weg aus Wolfsburg hierher anzutreten. Ich bin aus Vorarlberg. Das fühlt sich irgendwie ähnlich lang an, um nach Klagenfurt zu kommen. Also für mich ist er 8-stündige Zugfahrt, ich glaube, es ist eine 10-stündige Busfahrt, 11-stündige?
Ja, 1000 Kilometer war schon. Wir sind am Montag oben gefahren, ungefähr 12 Stunden. Das Gute, wir sind im Hotel eingecheckt und direkt in der Pumpe. Ein bisschen Teambuilding gehört dazu, ne? Und ja, ein schönes Schnitzel und ein paar Bälle und ein Stampele danach, das war super.
Ich meine, das ist großartig und das hat ja auch System. Das ist nicht das erste Mal, dass Wolfsburg das Trainingslager in Klagenfurt hat und das ist so für mich ein unterschätzter Standard auch für Trainingslager. Du hast alles, du hast deinen See, du hast Berge, du kannst jeden nur erdenklichen Sport machen. Die Kärntner und Kärntnerinnen formulieren sie auch so, ja, wir leben hier, wo ihr Urlaub macht. Das ist tatsächlich so. Mit deiner Vergangenheit ist es fast logisch, dass es dich auch wieder zurück nach Kärnten zieht. Aber warum oder wie kam es initial dazu, dass du gesagt hast, wir machen dort das Trainingslager und warum kommt ihr immer und immer wieder zurück?
Ich und Olli Palloni sind immer im Kontakt geblieben. Wir haben über Spieler gesprochen und ein- oder zweimal im Jahr, wir haben uns telefoniert. Und dann, ganz ehrlich, der erste Kontakt, Olli hat das vorgeschlagen. Ich habe gesagt, ja, das hört sich super. Ich habe mit Charlie Flieger, auf unser mein Boss, darüber gesprochen und wir haben uns geeinigt. Und es ist Jahre her, seit ich in Klagenfurt war. Und der alte Bunker, wenn ich noch gespielt habe und ich und Herbie waren die meistgehassten Leute in Klagenfurt. Ich muss sagen, die neue Halle ist unglaublich gut. Und für uns, 1000 Kilometer fahren wir, aber es hat einen Wert. Die Bedingungen sind super, Eis ist super. Sogar in meinem gegen Klagenfurt, ich glaube, wir haben 1500 Zuschauer gehabt. Gestern Abend sogar weit über 1000. Und wie du sagst, die Jungs kriegen ein bisschen Freizeit auch. Die fahren am See, die gehen golfen, ein paar gehen wandern, die Innenstadt ist auch schön. So, na, alles zusammen ist ein perfektes Paket und deswegen, wir kommen uns gern hierher und deswegen dreimal drei Jahre hintereinander.
Jetzt. Ja. Jetzt ist die Trajectory der Grizzlies Wolfsburg keine ganz so positive. Wenn wir ein paar Jahre zurückspringen, war es eine Finalniederlage. So bitte Fans aus Niedersachsen die Ohren und Augen zu halten. Dann gab es zweimal das Saisonende im Semifinale. Dann war im Viertelfinale Schluss. Und vergangenes Jahr ging es gar nicht erst in die Playoffs. Normalerweise, wenn es so geht, ist der Trainer eigentlich nicht mehr dort. Du bist es immer noch.
Ja, das stimmt. Und Trainerfrage war schon ein Thema. Was klar ist, ich trage Verantwortung, es ist part of the job, unschön ab und zu. Aber letztendlich mit Charlie, ich meine, wir reden jeden Tag, mit unserem Aufsichtsrat waren wir oft in Kontakt, die stehen auf meiner Arbeit, die haben gesagt, okay, wir machen weiter. Und ich habe mich gefreut, weil ganz ehrlich, die Zeit in Wolfsburg, das ist meine fünfte Saison jetzt. Wir haben in den ersten drei Saisonen immer eine Chance, wir waren aus meiner Sicht nur so weit weg. Und in Deutschland zum Beispiel, es gibt die Big Three, das wissen die Wolfsburger auch, in Berlin, München und Mannheim. Und sogar wenn einer von den Big Three einen Ausrutscher hat, vielleicht nicht mal in den Playoffs kommen, die anderen zwei sind bärenstark. So, wir haben uns...
Und dann hast du die Ingolstadt dieser Welt, die da auch...
Ingolstadt ist auch gut, aber es geht rauf und runter. Es gibt ein paar Mannschaften, die vielleicht Überraschungsteams sind, gell? Und ich glaube, drei Saisonen lang, wir waren vielleicht keine Überraschung, aber das ist outside-the-box-thinking. Und wir reden offen hier, und das ist outside-the-box-thinking, vor allem in Deutschland vor allem. Wir können, unser Budget ist nicht groß genug, mit der Big Three in Competition zu kommen. So, wie können wir den nächsten Schritt machen? Und nicht nur competitive sein, aber eine Chance auf einen Meistertitel. Und aus meiner Sicht, wir hatten ein Fenster, mit guten einheimischen Spielern. Die Ausländer waren gut. Wir haben ein paar verloren, weil natürlich wir holen gute Spiele zu uns und auf einmal die unterschreiben München und Mannheim und Berlin. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten ein Fenster und wir waren nah dran. Aber dann letztes Jahr, wir sind reingekommen und viele Dinge sind in die falsche Richtung gegangen. Viel ist im Hintergrund auch passiert. Ich werde das nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen. Aber dann die Playoffs zu verpassen mit nur einem Punkt, das war ein Tiefpunkt in meiner Karriere. Wirklich. Ich bin ehrgeizig, meine Spieler sind ehrgeizig. Wir waren alle am Boden. Letztendlich, wir wollen das gut machen. Wir haben neun neue Spieler im Team gebracht. Bis jetzt, die machen einen sehr guten Eindruck. Die ersten zwei Testspieler waren gut, nicht nur, weil wir gewonnen haben, aber wie die Mannschaft zusammen so schnell zusammenkommt. Das beeindruckt mich, das gibt mir Hoffnung. So Schritt für Schritt, wir werden die Zeit in der Vorbereitung jetzt benutzen, vor allem am 12. September, wir wollen rauskommen und auf die Attacke gehen. Das ist unser Mantra.
Du seit 5 Jahren dort, noch viel länger eigentlich, seit ich Wolfsburg kenne und Wolfsburg denken kann. Und das geht auf meine Zeit bei ServusTV zurück, wo ich damals in der Österreich-Abteilung gearbeitet habe, als die Rechte für Deutschland hatten, gab es schon Feature Pieces über Charlie Flieger auf. Also wenn nicht der, muss er einer der längst gedienten Manager in Deutschland sein. Und gerade nach so einem Jahr verpassen der Playoffs, egal wie knapp, wird natürlich alles hinterfragt. Der Coach, die Spieler, die Organisation, what not. Du sagst, ihr sprecht jeden Tag miteinander. Es gibt mit dem Aufsichtsrat auch einen regelmäßigen Austausch. Wie schonungslos, wie hart muss so ein Debrief nach gerade so einer Saison mit der letzten aussehen?
Die Analyse waren, und jedes Jahr, wir machen das, weil Eishockey heutzutage, es ist ein Business. Und das Gute als Eishockeytrainer ist, du sitzt nicht in deinem Büro und schreibst Berichte den ganzen Tag auf deinem Computer. Aber es ist auch ein part of the job. Und beim Saisonende, wir gehen tief in die Analyse, was war gut, was war schlecht, was können wir verbessern, was ist absolut nötig, was ist nicht so nötig, wichtig und unwichtig. Und dieses Jahr, wir sind hart mit uns selber umgegangen. Einfach unter jeden Stein geschaut, okay, was war, wie war der Verlauf, warum, wieso, weshalb. Und wir sind rausgekommen, wir haben einen neuen Plan formuliert. Wir wollten unsere Identität ein bisschen ändern, ganz ehrlich. Ich glaube, Speed heutzutage spielt eine große Rolle. Und im Laufen von diesem Fenster, das ich schon angesprochen habe, ich glaube, wir sind ein bisschen alt geworden, ein bisschen zu langsam geworden. Wir hatten erfahrene Spieler, die hochbegabt. Und wir wollten was Neues versuchen. Und so, man sieht das in unserer Mannschaft jetzt. Wir sind nicht so robust als in der Vergangenheit, aber wir sind deutlich schneller. Die Frage ist, wie kommt die Mannschaft zusammen? Weil ich habe mit Holsti gerade vor einer halben Stunde darüber gesprochen. Letztendlich, wir Coaches, wir machen einen Plan. Wir unterstützen unsere Mannschaft. Wir sind bereit, uns selber zu opfern für unsere Spieler. Gell? Aber letztendlich, die müssen zusammenkommen, die müssen einen Weg finden, die müssen sich verstehen und auf der gleichen Leine ziehen, wenn wir rausgehen, dass wir als eine Einheit auftreten, dass wir, ich kämpfe für dich, du kämpfst für mich. Und das kommt eher, diese Identität, das kommt von mir und meinem Trainerstab, aber die müssen das verkörpern. Weil jeden Tag, wenn wir aufs Eis gehen, wir wollen gut für unsere Fans spielen, wir wollen Siege einfahren. Und heute ist es so eng, vor allem in der DL, ist es so ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen. Und wenn du an Abend X nicht bereit bist, es könnte ugly werden.
Ich möchte gleich noch zum Debrief-Prozess kommen, aber weil du jetzt dieses Zusammenwachsen angesprochen hast und du als Spieler, der viele Camps erlebt hat, als Trainer, der jetzt auch für viele Camps verantwortlich war, gibt es so Punkte oder gibt es Momente, wo du das Gefühl hast, now it's starting to gel. Jetzt wachsen Dinge zusammen. Und wenn ja, was sind das für Punkte?
Und das kommt mit Erfahrung. Als junger Coach, ganz ehrlich, mein Fokus war woanders. Ich wollte einfach sehen, wie bewegen wir uns, wie setzen wir unser System um. Und über die Jahre eine bessere Perspektive zu haben, sogar besser. Mit Erfahrung, du merkst, okay, du hast verschiedene Mannschaften schon geführt. Und du siehst, okay, in dem Jahr, Matt, die Jungs sind schnell zusammengekommen. Und am Anfang, wir waren, ich meine, richtig stark, aber dann, wir haben uns abgebaut. Wieso? Und du hast eine Lösung dafür. Aber das kommt nur mit Erfahrung. So, ja, und es ist nicht immer ein perfektes Beispiel. Ich habe mit Kirk Fury vorgestern long geredet. Und er hat gesagt, letztes Jahr hier in Klagenfurt, bis November, er war... Was soll das? Was kann ich machen? Er und Fischer haben ein neues Mentalität mehr oder weniger zusammengebracht. Und danach, die Jungs haben gut reagiert. Und dann auf einmal, die haben dran geglaubt. Und die sind zusammengekommen. Und das war erst Ende November. Und ich habe es auch gesehen, dass erst in Jänner, dass eine Mannschaft figuring out, dass die endlich verstehen, um was es geht, um zu gewinnen. Weil ich sage immer, wie der Spieler spielen wollen und wie die spielen müssen, oft um zu gewinnen, oft das ist genau das Problem. Die verstehen nicht ganz, was nötig ist heutzutage, um zu gewinnen. So, dieser Prozess, und das ab und zu ist, es passiert ein bisschen früher, ab und zu später, um geduldig zu sein, das ist eher mein Problem als Mensch, ich bin ungeduldig. So, als Coach ab und zu, ich muss mich selber abbremsen. Weil letztendlich es geht um den Spieler. Wir sind in dem Dienst von den Spielern. Sehr klar, ich bin der Chef, ich habe das Sagen, aber ich bin eher der Meinung, wir arbeiten zusammen, weil ich will unsere Spieler individuell besser machen, sodass wir uns als ein Kollektiv besseres Eishockey spielen können.
Jetzt hast du diesen Debrief-Prozess angesprochen und weiß nicht, ob da dann so eine Prioritätenliste rauskommt oder ob man versucht, das auf 3 Punkte zu reduzieren, aber du hast was Großes angesprochen, die Identität verändern. Da geht so viel damit einher. Und jetzt ist das ein Riesenkonstrukt, du hast den Aufsichtsrat angesprochen. Du hast, da gibt es auch regelmäßige Reports, da haben wir schon mal drüber gesprochen. VW, die halt einfach ein Riesenfaktor, nicht in Wolfsburg, sondern auch beim Club sind. Wie viel Leeway kriegt man? Wie lange ist da die Leine, bis die Identität, weil du auch Kirk Fury angesprochen hast, der vor 2 Jahren bis im November gebraucht hat, bis das irgendwie auch dem Klagenfurter Publikum entsprochen hat und der Vision, die er hatte. Wie lang ist die Leine?
Es hängt davon, wo du arbeitest. Wirklich.
Okay, wie lange ist die Leine?
Geschäft, ich nenne das die Ejector Seat. Vor allem im europäischen Eishockey als Trainer. Du kannst 2 schlechte Wochenenden haben und auf einmal bist weg.
In der Schweiz, ja.
In Verein X und dann Verein Y, die sagen, ja, okay, wir müssen geduldig sein und schau die Mannschaft. Ich bin der Meinung, Konstanz und Geduld spielt da eine große Rolle.
Jetzt bist du ungeduldig, aber wie geduldig ist die Wolfsburg-Organisation? Also wie lange gibt man diesen Soft Reset, nicht einmal Soft, das ist ein Reset.
Ja,
Lange räumt man diesem Reset Zeit ein?
Das ist eine gute Frage, weil bis jetzt, wir haben nur Erfolg gehabt. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Ja.
Neun neue Spieler. Viele Second-Year-Pros. Noch diese Youth-Infusion vor auch 2 Jahren mit Fans gesprochen, die irgendwie wissen wollten, von welchem, der jetzt im 2. Jahr im System, im Programm drinnen ist, du dir auch einen Sprung erwartest. Die bringen dann immer so ganz gern, ich komme eigentlich so aus dem American Football auch, und da gibt es diesen Sophomore Jump, also wenn irgendwie ein Quarterback, wenn ein Receiver, was auch immer in der NFL ist, im 2. Jahr, he needs to have it. Ja. Und es muss diesen Jump geben. Wie viel von den 9 nimmst du in Verantwortung, gleich voranzugehen, und wie viel von den Jungen, aber Alten, die jetzt schon im 2. Jahr unter Mike Stewart sind, müssen zeigen, they belong?
Das ist interessant, weil alleine als Coach, wir setzen unsere Identität und wie wir spielen wollen. Aber die andere Seite ist eher Leistung. Und in dem Sportbereich oder Profibereich, ist egal, ob das Fußball, Handball oder Eishockey ist, Leistung spielt eine massive Rolle. Und für uns in der DL, wir haben 3 U23-Spieler in unserer Line-Up, bei jeder Partie. Und die Frage ist, normalerweise die erste Hälfte von der Saison, ich gebe unseren jüngeren Spielern die Chance. Die kriegen Eiszeit, ich versuche denen Verantwortung zu geben. Und dann, ob die zweite Hälfte, wenn die Leistung nicht passt und es hart auf hart kommt, wir müssen gewinnen. So, ich bringe unsere U23-Spieler rein am Anfang der Saison. So, deine Entwicklung ist mir enorm wichtig. Aber ich habe 23 andere Jungs dort drin, die gewinnen wollen, die Familien haben und sind Profis durch und durch. Weil die sind Profis, die werden bezahlt, aber die lernen erst, was es bedeutet, ein Profi zu sein. Nicht nur on-ice, aber off-ice. Und so diese komplizierte Mischung ist ein Challenge für uns. Aber mit unserem Trainerstab, jeden Tag, wir zeigen Video, wir arbeiten mit unseren jungen Spielern, sodass die hoffentlich den nächsten Schritt machen können. Vor allem in der Regel, die U23-Regelung, allein in Wolfsburg, ein Schenko hat es geschafft, ein Krobot, Martinovic jetzt, aber sonst, der Rest spielen die Oberliga oder in der 2. Liga jetzt an. Und das ist unsere Aufgabe, das Beste rauszuziehen. Aber dann, du redest von potenziell, wie ist die Leistung, wie ist die Einstellung. Und Profi-Eishockey ist es beinhart. Entweder du schaffst es selber oder nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn, dann kommen wir zu dem Imports. Wenn die in Wolfsburg bleiben wollen, die müssen Leistung zeigen. Und ich bin relativ, wir wollen auch fair und menschlich mit unseren Jungs umgehen. Aber jeder versteht den Profisport. Es ist hart, es ist kompliziert, es ist nicht normal, es ist keine normalen Job.
What gell? Have we done for me lately?
Bill? Das ist das Einzige, was zählt, dass du 20 Tore letztes Jahr geschossen hast. Bravo, gut, das haben wir gebraucht, aber diese Saison, wir brauchen es wieder. Und bist du ready, sich zu opfern für die Mannschaft? Und es ist nicht nur Tore und Assists, es ist, blockst du den Schuss, wenn es steht 3-2 in der letzten Minute. Bist du bereit, hart auf dem Vorchecken zu laufen und Körper spielen und unser System gut umsetzen? Und alle diese Faktoren. Und so zurück zu deinem erste Frage. Nach der Saison, wir haben alle Abteilungen. Abteilungen, gerade von unseren Stürmer. Was hat uns gefehlt? Goalscoring in der letzten Viertel von der Saison ist in der falsche Richtung gegangen. Chancenbewertung war eher das Problem. Wir haben mehr als genug Chancen gekriegt, aber die sind nicht reingegangen. Dann durch unsere Verteidigung, wie wir unsere Verhaltung in diesem Bereich und jede Einzelne haben wir in der Kritik gebracht. Gut, schlecht, okay, was auch immer. Und dann auch natürlich Goalies. Weil Goaltending spielt eine massive Rolle. Und jeder Eishockey-Coach auf der Welt weiß, dass ohne gutes Goaltending, du hast keine Chance.
Aber es ist trotzdem ganz geil zu wissen, dass den Strahlmeister ein Goalie, oder? Das ist so.
Und mit Hannibal. Alle beide sind gut. Aber genau wenn es in dieser schwierigen Phasen kommen aus der Mannschaft, die Frage ist, welchem Spieler und wir als Trainer wissen auch in der Pflicht, wie kommen wir raus? Sind wir in der Lage rauszukommen? Und leider letztes Jahr, wir haben es nicht geschafft.
Jetzt ist dein fünftes Jahr in Wolfsburg. Da warst du davor lange in Augsburg erfolgreich tätig, dazwischen in Köln, kurzer Exodus oder Exkurs. Du hast da einen Namen gemacht als Coach der Fischtown Penguins. Und das ist so, die Zeit im Jahr, August, Preseason, wo das Bullshit-Radar eigentlich bei jedem Berichterstatter, bei jeder Berichterstatterin an sein muss, weil alle haben die hardest worker, die es am Markt gab, alle haben High-Character-Spieler, jeder hat Supercamp, wir freuen uns total, jeder will die Playoffs erreichen. Die Realität ist, viele Hard Worker sind dann vielleicht nicht unbedingt Hard Worker, viele High-Character-Guys sind nicht unbedingt High-Character-Guys und viele, die die Playoffs erreichen wollen, erreichen dann eben nicht die Playoffs. Nach über einem Jahrzehnt in Deutschland, wie sehr hat sich dein Bullshit-Radar, nenne ich es jetzt einfach mal, verfeinert, wenn es um Charakter und Hard Worker geht?
Okay, erstens, wir machen unsere Research im Sommer. Ja, und du hast sehr angesprochen, wir gehen tief in unsere Research rein. Weil mit nur einem Person zu sprechen über Charakter, wie ist er in der Kabine? Wie kommt er gut klar mit seinen Teammates? Ist er ein bisschen selfish? Ist er eigentlich bereit, alles zu opfern? Wir finden das aus durch verschiedene Quellen. Aber dann letztendlich zurück zu rein, in der Presse am Anfang der Saison, jeder sagt, ja, wie siehst du deine Mannschaft und wo, was sind die Ziele? Ganz ehrlich, und jedes Jahr, meine Antwort ist gleich, weil ich halte mein Bullshit auf ein Minimum, wirklich. Ich habe keine Zeit dafür. Ich sage halt, bis wir jede Mannschaft in unserer Liga sehen, wer weiß, wir wissen, okay, wir glauben unserer Mannschaft, wir haben in diesem Bereich verbessert. Vielleicht wir sind hier stehen geblieben in der Verteidigung oder was auch immer. Gell? Aber jede Mannschaft glaubt, dass die haben sich verbessert im Sommer. Aber bis es hart auf hart kommt und du gegen jede Mannschaft wenigstens einmal gespielt hast, wir haben keine Ahnung. Und jemand, der sagt, ja, ich weiß genau, wie wir sind, das ist Bullshit.
Ich finde das großartig, weil dieses Format, bitte gerne. Dieses Format, und normalerweise würde ich mit dir, glaube am liebsten ein 2-Stunden-, 3-Stunden-Special machen. In der Realität sind es 20, 25 Minuten, die ich mit meinen Fragen quälen darf. Aber es ist auch dazu da, um irgendwie Hockey ein bisschen zu deciphern, weil du hast so viele belanglose Antworten. Und diesen Podcast gibt es vor allem wegen Pre- und Post-Game-Interviews. Ja, Coach, ihr habt jetzt verloren. Was wollt ihr beim nächsten Mal anders machen? Ja, vielleicht gewinnen. Ja, Coach, jetzt habt ihr gewonnen. Wie kann man die Winstreak am Leben erhalten? So in diesen 2 Minuten, wo du einfach nur Stuss kreierst und keine Mehrwerte. Und das jetzt ist wahrscheinlich mehr als in vielen Pre- oder Postgame-Interviews mit Respekt an die Kollegen von Magenta rauskommen wird, weil das ist die Essenz von Hockey. Wie baust du ein Team? Wie definierst du eine Philosophie? Einen Plan? Und ich glaube, ich muss sie während der Saison einfach nochmal kontaktieren und Christopher Gerdach war so nett, auch zu sagen, ja klar, kannst du Mike Stewart hier haben, deswegen den werde ich diesmal, nämlich erst Mike Stewart gefragt und dann den Pressesprecher, ob es okay ist. Normalerweise sollte es genau umgekehrt sein, deswegen ich hoffe, er verzeiht es mir. Beim nächsten Mal wird es dann auch wirklich den Konventionen entsprechend sein, aber sollten wir dann auch wieder miteinander sprechen dürfen, was hoffentlich der Fall ist, weil du sagst, du bist ein ungeduldiger Mensch und jetzt ist ungeduldig sein als Coach wahrscheinlich nicht so eine ideale Qualität. Und du bist als jemand bekannt, auch als Spieler schon gewesen, bei dem es nicht nur innerlich manchmal gebrodelt hat, sondern auch äußerlich. Wie versuchst du in deiner Ungeduld trotzdem geduldig zu sein? Dieses Trust the Process-Thinking, das die Coaches oft haben.
Sehr gute Frage. Vor Jahren, ich habe ein Idee gehabt oder ein Formular nur für mich erstellt. nach dem Spiel, ich bin vogelwild. Ich weiß, dass ich emotional bin. Ich gehe in meinem Büro, bevor meine Anrede an den Jungs. Ich mache die Tür zu und er stellt mir eine Frage. Wenn ich jetzt ausflippe, ist es gut für mich oder ist es gut für die Mannschaft? Und meistens ist es nur gut für mich. Aber ich sage es euch eins, ich freue mich riesig, wenn er weiß, dass es wird der Mannschaft auch gut tun.
Es ist von der Planung her jetzt reiner Zufall und da kommen wir leider auch schon zum Ende, weil wir ein klein wenig unter Zeitdruck sind. Wenn wir hier in Klagenfurt einen Popularity Contest abhalten, wer gewinnt denn zwischen dir und Herbie Hohenberger?
Ich glaub, du hast recht. Ich glaube, das stimmt. Weil Herbert war ein Problem für Klagenfurt, seit er 7 Jahre alt war. Ich bin relativ spät in der ganzen Szene gekommen, ja, aber der Herbert, sein ganzes Leben lang, er war ein Feind von der Klagenfurter.
Und vor allem, er wird der Sportdirektor, der Villacher, weiter ein Problem bleiben und du bist Trainingsgast mit deinen Wolfsburgern. Ja. Du bist immer sehr gern gesehen, es ist immer ein Vergnügen, mit dir zu reden. Wir wünschen dir und auch den Fans für die restliche Zeit in Klagenfurt alles nur, denke ich, Gute und dass es in Wolfsburg auch wieder dorthin geht, wo man die letzten Jahre immer war, in den Playoffs.
Ja, danke. Danke. Win today.
Eine der spannendsten Personen in der Saison der kommenden der Winter Day Eishockey League sitzt jetzt neben mir. Wahrscheinlich ist es die spannendste Person, weil er eine unfassbar wichtige Rolle hat, eine unique Rolle und das bei einem Traditionsteam, das vielleicht auch wieder ein klein wenig back to the roots möchte, im Sinne dessen, was er auch damals mit entfacht hat und wofür gestanden ist. Es ist der Neo-Sportdirektor des IDM-Wärmepumpen VSV, Herbert Hohenberger. Und Herbert, erst einmal schön, dass du mir bei der Einladung in die Höhle des Löwen Fragezeichen gefolgt bist.
Schönen guten Abend.
Lass mal so stehen.
Ja. Ich war immer gerne in Klagenfurt. Aber ich bin da wieder gern gefahren.
Ja, es ist dieser Tage die Pyramidenkugel-Trophy verliehen worden. Haben wir das richtig gemerkt? Ich sage jetzt nicht, an wen sie gegangen ist. Schon wieder. Der Kollege hätte gerne noch 4 Getränke, bitte. 4 Getränke sind es. Wir kommen sicher zu dieser Rivalität. Möchte aber erst einmal zu dir kommen. Es ist schön, dich wieder hier zu haben. Es ist gut zu wissen, dass kluge, vernünftige Eishockeykräfte auch hierzulande wieder requiriert werden. Und für dich ist es eine Reise, die wirklich so full circle geht, in Villach zur Spielerlegende avanciert und jetzt als Sportdirektor dort die Geschicke einer Mannschaft verantwortend, die spannend ist, die auch teilweise umgebaut worden ist, die, weil wir es von Coach Stewart gehört haben, eine neue Identität verliehen bekommen soll. Wie turbulent waren die letzten Wochen und Monate des Herbert Hohenberger?
Sehr. Also wie gesagt, jetzt bin ich das erste Mal komplett auf der anderen Seite, nicht hinter der Bank, wo du doch gewisse Sachen noch kontrollieren kannst als Trainer oder Sportmanager, was ich in Deutschland war. Aber jetzt ist komplett auf der anderen Seite. Jetzt musst du ja, dich um Sachen kümmern, schauen, dass die Mannschaft passt, Spieler vom Flughafen abholen, all so Sachen. Also ist schon spannend, ist schon sehr intensiv momentan, aber ich habe mir das ausgesucht, ich mache das auch, ich scheue mich nicht, wie gesagt, in der Früh ein Essen zu holen, dass ich es im Bus bringe, dass die Jungs da links, weil die Mannschaft ist mein Kapital, ja, und wenn die gut sind, dann bin ich auch gut. Also ist alles neu, ich will auch alles wissen, was so abläuft und möchte es einfach besser machen, dass wir da wieder in eine gewisse Richtung kommen, wieder wo wir mal waren. Ist nicht einfach mit der ganzen Liga, mit starken Gegnern, aber es ist machbar und wir haben uns gewisse Ziele schon gesetzt in Zukunft, wo wir Weg hingehen wollen. Wir wollen wieder ein bisschen zu den alten Tugenden zurückgehen, deswegen haben wir auch bei den mehr oder weniger neuen Käufen geschaut, dass wir ein bisschen wieder so dieses alte VSV-Eishockey ein bisschen wieder in die Mannschaft reinbringen, wie es einmal war.
Jetzt muss man bei dir ein klein wenig weiter ausholen, um vielleicht zu verstehen, wo ich auch hin möchte. Weil einerseits ist deine Verpflichtung als Sportdirektor vergangenes Jahr relativ früh bekannt gegeben worden. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, war es schon im November. Also du hattest auf jeden Fall ein paar Monate Zeit nach der letzten Saison, um mal zu bewerten, was da ist, was gut ist, was schlecht ist. Du kommst aber eigentlich von der Trainerseite. Du hast in Deutschland im Alleingang mit den selber Wölfen ein Programm wieder in Richtung Relevanz gecoacht. Du warst die letzten Jahre in Krefeld. Du hast unfassbar viele Dinge mitgenommen auf dieser Reise in Deutschland. Und egal, ob du in Deutschland in der DEL2, in der DEL coacht, das ist für jemanden aus Österreich eine extreme Adelung, weil unser Know-how, unser Trainer-Know-how nicht immer wirklich gewollt, gewünscht war. Deswegen diese Karriere, die du in Deutschland alleine schon mal hingelegt hast, ist ein Wahnsinn. Jetzt kommst du mit diesem Hintergrund, Spieler entwickeln, Spieler trainieren, Spieler verbessern, aber auf einmal auf eine de facto Management-Position und hast aber sehr lange Zeit, dir das anzusehen. Wie war das für dich?
Ja, das Gute war, dass ich noch in Krefeld war und Vertragsauflösung war mit Ende Dezember. Die Gründe will ich jetzt da nicht hinterfragen, weil es einfach so war. Es hat mir viel geholfen, dass ich schon Mitte Jänner in Villach habe sein können, mir gewisse Sachen anschauen habe können, gewisse Veränderungen, was wir jetzt vorgenommen haben. Weil normal wäre mein Vertrag erst im Mai ausgelaufen und im Juni fängst du dann im Villach an. Dann soll eigentlich schon alles stehen, von Vorbereitung, von Spielereinkäufen. Da hast du aber nicht Zeit, wenn du Trainer bist, woanders für eine neue Mannschaft schon zu arbeiten. Es war, Gott sei Dank ist es so gekommen, dass ich schon einmal ein bisschen einen Einblick gesehen habe. Es passierte doch wirklich was im Villach mit dem Umbau, mit der neuen Halle drumherum. Da ist man ja Gott sei Dank auch schon involviert in gewisse Sachen. Also es bringt uns definitiv im nächsten Jahr auch sportlich, hallenmäßig auf einem anderen Level, was für uns in Villach sehr, sehr wichtig ist. Man sieht heutzutage nicht mehr, wo die Leute im VIP sind, das kann man verkaufen. Also der nächste Schritt ist da, das ist positiv, aber das war wirklich eine sehr intensive April, Mai, Juni, weil jetzt doch du die Mannschaft zusammenstellst, teilweise mit dem Trainer alleine, mit ganz so vielen Faktoren. Und wie gesagt, das ist eine interessante Sache. Dann kommen die Agenten, dann wird gefälscht. Wir haben Davis am Markt, da hin. Also du kriegst ein gewisses Budget vorgegeben. Das musst du einhalten. Ich fange immer sehr tief an und da geht man rauf. Und das ist also für mich komplett neu. Aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich jetzt in der Mannschaft habe. Und wie gesagt, bin gespannt, wo der Weg dann hinführt.
Aber mit deinem Hintergrund, den ich vorher gerade erläutert habe, wie viel Trainer steckt in den Entscheidungen, die gefällt worden sind und wie viel Manager steckt in den Entscheidungen, die gefällt worden sind? Wie versuchst du da gerade das irgendwie aufzuteilen?
Natürlich gibt man den Trainern gewisse Wunschkandidaten vor, aber im Endeffekt entscheiden wir das mit ihm gemeinsam, welche Typen brauchen wir. Und ich meine, dass wir diese Bastelstücke, die Villach jetzt gebraucht hat, mit Hutchinson, Heluka, Strong, haben wir auch bekommen. Aber wie gesagt,
schwieriges Thema. Ja,
ich glaube, es war okay. Der wollte in Kärnten bleiben. Der wollte ein bisschen mehr Sonne haben. Er hat gesagt, man muss nach Villach kommen und fertig. Also. Und diese Spielertypen, die uns dann weiterbringen, werden, wo wir jetzt hin wollen, das sind diese Puzzleteile, die jetzt gefehlt haben. Gott sei Dank für mich, fürs erste Jahr, waren die Einkäufe jetzt nur 3 bis 4, was für mich natürlich sehr geholfen hat, weil es kann ja sein, dass, wenn du kommst neu, musst 10 neue Leute holen. Und das ist natürlich irrsinnig schwierig, die einzukaufen. Die müssen alle top sein, aber bei 10 Einkäufen ist sehr oft 1, 2, die was nicht so funktionieren, dann musst du wieder auszahlen. Also ich war froh, dass ich nur 4 neue Leute geholt habe und ein paar Junge jetzt raufbringen und schauen, wo die Reise hingeht.
Es hat Mike Stewart angeführt, es gibt eine neue Identität oder das Profil ist vielleicht ein klein wenig geschärft worden. Und eine deiner ersten Amtshandlungen war auch zu sagen, jetzt musst du kein neues Profilbild oder keine neue Identität erfunden werden, weil man wusste, wohin man gerne wieder zurückgehen würde. Warum war dir das so wichtig und wie kommt man dorthin?
Warum war das so wichtig? Weil man hat jetzt immer in den Playoffs gesehen, welche Mannschaften vorne dabei sind. Und ich bin der Meinung, dass wir Spieler haben, die uns dahin bringen. Aber jetzt brauche ich wieder Spieler, die das, unser Ziel irgendwann einmal, ich will nicht das hochstapeln, sondern unser Ziel ist es, nächster Zeit einmal ins Halbfinale zu kommen. Und da brauchst du diese Krieger, diese Typen, die in der Playoff durch dick und dünn gehen. Ja, wir haben die Spieler, die uns dahin bringen. Ja, jetzt brauche ich Spieler, die uns da weiterbringen und da dort halten. Und das haben wir versucht und ich hoffe, dass es die richtige Entscheidung war, dass wir den nächsten Schritt wieder können machen.
Jetzt spiele ich auch hier klein wenig Advocatus Diaboli und gebe ein klein wenig wieder, was so gehört wird und gehört wurde. Du verlangst Rückkehr zu den Tugenden blaues Blut, eine gesunde Härte, eine Physis. Ich weiß nicht, ob du ein fairer Stockschlag, Armin, du als Historiker, der faire Stockschlag, ist der ein Villach oder ist der in Klagenfurt erfunden worden? Villach, okay.
Ja.
Weiß nicht, ob der faire Stockschlag retournieren wird und ob es das beim modernen Spiel überhaupt dann auch tatsächlich gibt. Aber du forderst mehr Physis, mehr Härte bei einer Mannschaft, die vielleicht nicht unbedingt bisher dafür bekannt gewesen ist. Und jetzt gibt es nur 4 neue Gesichter. Kann man Härte, Physis, taffes Spiel lernen?
Natürlich.
Wie?
Dass du diese Typen findest, die das machen, aber ich will jetzt keine Goon-Mannschaft haben, sondern ich brauche diese Typen, die müssen trotzdem Hockey spielen können.
Die gute Härte, die gute Physis, die mittlerweile auch nicht mehr so häufig zu sehen ist.
Na, ist es,
generell.
Na, ist es, ist ja, das, die Regeln sind anders geworden. Keiner traut sich mal, wer kriegt sofort eine Strafe. Aber wie gesagt, ich meine, dass wenn wir wieder ein wenig zu diesen alten Tugenden kommen, werden die dann auch angesteckt. Ja? Und die Schlüsselspieler, die technischen, haben dann vielleicht mehr Freiraum. Was man in letzter Zeit, wenn man das verfolgt hat, Bozen gegen Villach in der Playoff, die erste Linie war abgemeldet. Warum? Weil sie halt hart auf die gespielt haben. Und dann war der ganze, der andere Mannschaft auch irgendwo abgemeldet. Das schauen wir, dass wir es irgendwie kompensieren können mit diesen neuen Typen. Und ich glaube, dass die anderen Typen dann auch mit aufs Boot springen, weil einfach dieses ganze Mannschaftsgefüge dann besser wird. Und ich hoffe, ich habe recht. Also es ist ja immer so ein Schritt auf schmalen Grad, aber wir wollen da wieder hin, dass wir einfach sagen, egal wo du in Villach abfährst, über den Wernberger Hügel oder in Langauen, heute wird ein harter Abend.
Es sind extrem viele Leute gespannt auf die Niederlage im Wärmepumpen-VSV. Vor allem in Villach wird vom Gefühl her so viel über die Mannschaft gesprochen, wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, der Lieblingsrivale wird auch in Klagenfurt gerne wieder erwartet und man freut sich jetzt schon auf die Derbys. Und es passiert so viel. Die Mannschaft, die umgebaut worden ist, beziehungsweise verändert worden ist, die Infrastruktur, die sich gerade verändert, die auch, wenn ich nicht ganz falsch gewickelt bin, dafür sorgt, dass 5 der ersten 6 Partien auswärts stattfinden werden in der Regular Season. Das sind 4 der ersten 5. Auf jeden Fall wird man sehr viel auswärts auch unterwegs sein. Bevor wir zu all den Dingen kommen, die Veränderung für dich, neuer alter Standort, wieder zurück in Villach, neue Rolle. So viel, das auf dich hereinprasselt, nämlich weil man als Sportdirektor natürlich auch bei diversen Infrastrukturmaßnahmen involviert sein muss. Wie ist das für dich und was ist so bei diesem Prozess vielleicht bisher das größte Learning auch gewesen?
Ja, was jetzt zu Hause ist, nicht immer einfach arbeiten, weil die Leute glauben, jetzt kommt der Hörweh zurück, jetzt werden wir Meister werden, was natürlich das Ziel sein sollte, weil wir müssen im Ball wieder flach halten, das sind die anderen Mannschaften auch da. Wie gesagt, das ist, prasselt sehr viel auf mich ein. Ich habe jetzt, glaube ich, bin ein alter Schreiber, kein Laptop-Mensch. Ich glaube, es sind 2 Bücher schon vollgeschrieben, was alles zum Tun ist, was zum Machen ist, wer das hat, weil ich einfach momentan überall involviert sein will. In jedes Meeting, es gibt Sicherheitsmeeting von der Halle, es gibt das, es gibt sowas. Gott sei Dank haben wir jetzt das grüne Licht einmal bekommen, dass wir wenigstens jetzt 2 Heimspiele übernächste Woche in Villach machen können, weil mit begrenzter Zuschauerzahl, aber wir müssen ja auch eine Generalprobe machen, bevor die Meisterschaft losgeht. Passt die Video wohl, passt das, passt die Einspielung, passen die Sponsoren mal. Die Sponsoren wenn der heute Spieler des Abends ist oder irgendwas, der schaut auf, ich war aber nur viermal am Video, wollen nur dreimal. Warum? Also wir schauen, dass wir wirklich immer in diese Gruppen sind und da sind wirklich viele, viele Helfer im Hintergrund, so kleine Einzelmännchen, die natürlich kenne, aber ich möchte wissen, was die alles machen. Natürlich musste man irgendwann einmal ein paar Sachen abgeben, aber momentan bin ich halt in allen involviert und bin ab und zu 8 in der Früh außer Haus und komme irgendwann mal heim, aber ja, ich liebe ja den Job und jammer nicht drum, weil es ist ja doch irgendwo ein geiler Job, wenn ich weiß, es passt alles, die Mannschaft spielt gut, die Leute sind zufrieden, dann bin ich auch zufrieden. Also.
Das vergisst man das dann auch oft, dass man bei solchen Prozessen oft vom Hundertsten wirklich ins Tausendste kommt und wie viele kleine Stellschrauben da auch gedreht werden können. Und Stellschrauben ist vielleicht auch ein richtiges Stichwort, weil mit dir eine Rolle neu besetzt worden ist. Und muss ehrlicherweise gestehen, dass ich über die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten jetzt nicht mehr ganz im Bilde bin, weil Gerald Rauchenwald angekündigt hat, sich quasi zurückzuziehen. Andreas Schwab, der den VSV wieder in solide Finanzgewässer geführt hat, gesagt hat, er wird, wenn er es nicht schon ist, langsam aber sicher in den Hintergrund treten. Mit Martin Winkler ist die vergangenen Jahre ein neuer, starker Charakter und Macher auch angetreten. Wie ist der IDM Wärmepumpen VSV und gerade auch für unsere Gäste aus Norddeutschland, die jetzt natürlich neben Klagenfurt-Fans und Wolfsburg-Fans auch Villach-Fans werden möchten. Wie ist Villach aktuell neben dir organisiert und strukturiert, was die Verantwortlichkeiten anbelangt?
Also so viele Leute wie in Deutschland in ein Team haben wir nicht, weil da ist wirklich auch, wenn ich in Krefeld war, da waren im Büro, glaube ich, 15 Angestellte, 4 für Social Media, für das haben wir nicht. Im Endeffekt ist der Martin Winkler der Chef vom Verein, es gibt einen Verein und GmbH, ist der Verein, Tommy Pfeiffer ist Finanzvorstand und der Marc Baumann ist quasi Schriftführer und Computer und alles Mögliche, was der alles macht, weiß ich alles gar nicht. Und dann geht es runter in die also die GmbH, da ist wieder der Martin Winkler, Geschäftsführer, Tommy Pfeiffer, die gleichen Leute und dann sportlich bin ich, Marketing ist der Felix Feistritzer und ich glaube, wir sind 5 fix Angestellte, die den ganzen Laden schaukeln und viele, viele Helfer und ohne die geht das gar nicht. Aber wir halten alle irgendwie zusammen und ab und zu ist einmal mehr zu arbeiten, morgen ist einmal stressiger, aber wie gesagt, wenn du das nicht gern machst, dann bist du sowieso im falschen Job, weil es ist 24 Stunden, 7 Tage, es ist wie es ist. Also heute hat er das Handy nicht geleitet, weil für morgen alles schon organisiert worden ist. Also bis jetzt ist es gut, dann kommt wieder der Medical Staff, dann ist wieder einer krank, verletzt, der braucht wieder Impfung oder keine Ahnung, was die alles brauchen. Die rufen uns halt an, aber das haben wir jetzt gut abgedeckt mit Medical Staff, da sind wir wirklich gut aufgestellt, mit den Betreuern, mit den Schmieden, mit dem Abbau. Also die machen wirklich einen guten Job. Die muss man aber auch denken, die arbeiten beide nebenbei. Das ist alles nicht zu vergessen. Wir haben keinen Profi-Betreuer, der hier ist, weil er kostet Geld. Ja, wir haben wirklich nur 5 Fixangestellte und der Rest ist, ja, helfen uns. Also das ist wirklich Chapeau, was die wirklich da leisten. Und wie gesagt, das Kapital ist die erste Mannschaft und dann schauen wir, wo der Weg hinführt. Und ich hoffe, wir sind auf einem guten Weg, was die Zukunft anbelangt.
Ich finde es großartig, dass du Nachvollziehbarkeiten kriegst. Ich glaube, für Fans aus Deutschland ist es völliges Neuland, dass 4, 5 Leute einen der Großclubs wohlgemerkt in der Winter der Eishockey League verantworten. Und es ist auch super, dass du solche Einblicke gibst. Jetzt ist es natürlich die Mannschaft, die für den Erfolg auch des ganzen Konstrukt des Vereins und die Strahlkraft sorgt. Und diese Mannschaft ist sehr früh on the road gefordert. Ist das für dich und das Team, und wir wissen, es liegt an der Infrastruktur, es wird in der Halle gearbeitet und weiterhin gearbeitet. Ist es für dich Fluch oder Segen, dass man so viel am Anfang auswärts ist? Weil wenn es in die Hosen geht, hat es zumindest daheim niemand gesehen. Und wenn es aber super läuft, dann kommt man in Wahrheit vielleicht auch mit Druck daher. Wie siehst du es als Ex-Spieler, als Ex-Trainer und jetzt als Sportdirektor?
Ich glaube, wenn die Saison beginnt, sind alle sowieso heiß. Natürlich ist es ein bisschen ein Vorteil, weil du zu Hause beginnen kannst, aber ist auch keine Garantie, weil die Fans erwarten sich gleich einen Sieg von hier und, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn wir auswärts starten, aber wie gesagt, das ist wie es ist, also Ich glaube, die Mannschaft ist jetzt dadurch, dass es nicht so viele neue sind, der Kern steht, ist ja schon ein paar Jahre zusammen. Jetzt kommen ein paar Junge rauf. Wir haben 16-Jährige mittlerweile drinnen, die wirklich gute Leistung bringen. Die 4, 5, was da neu sind, die haben sich schon integriert. Also das Gute ist, dass der Stamm da war und auch gehalten werden konnte. Und das ist unser Ziel, dass wir wirklich diesen Stamm in Zukunft halten wollen, weil der österreichische Markt, wenn wir ehrlich sind, gibt er nicht so viel her. Und wenn er was hergibt, dann ist er bei Red Bull oder momentan in Graz, der halt mit dem Geld umschmeißt. Aber wie gesagt, das ist so. Wir haben Gott sei Dank ein paar Spieler halten können, so wie in Repse oder was immer längerfristig. Das ist unser Ziel. Und wie gesagt, und dann passt man halt die Puzzleteile an Imports zusammen, hat natürlich viel Austausch mit den Agenten, mit Trainer. Wenn ich mit ausgekannt habe, habe ich sehr oft in Deutschland, bist du ja angerufen, sagst du, wie magst du? Ich hoffe, ich habe ihnen auch immer ein paar Sachen von mir geben können, wie magst du? Weil ich war immer zu 90% wurde es ein One-Man-Show, was denn? Du bist Headcoach, du bist Co-Trainer, bist Videocoach. Der beste Buddy ist der Busfahrer. Weil du sagst, und wie hast du das Spiel gesehen? Es war okay, hin und her.
Gar nichts.
Wohl. Also meine Busfahrer haben müssen involviert sein, weil der hat die Schläger rausgetan. Der war auf der Bank. Wie gesagt, das waren schon ein paar geile Geschichten, wo ich in Destinationen, wo ich war, wo der Busfahrer auf die Tür gemacht hat. Alles mögliche. Also wie gesagt, das sind halt so Sachen. Und jetzt ist natürlich jetzt, in Villach haben wir auch in Gott sei Dank Marco Beber zurückholen können als Co-Trainer.
Macht der die Schläger und die Türen?
Nein.
Der muss auch nicht, ja.
Entschuldigung. Nein, der macht es unter Zoll. Ich hoffe, das wird besser wie letztes Jahr. Also, den habe ich schon ein paar Sachen aufgeteilt, wo wir besser werden müssen. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Fakt, dass der Trainerteam steht mit Video, mit drumherum, dass das einmal abgesegnet ist. Der Medical Staff ist wichtig, die Physios sind wichtig, die Betreuer sind wichtig. Das sind aber alles Leute, die du pflegen musst, mit denen Kontakt haben musst, die sagen, danke für alles, danke, passt alles. Also es ist sehr viel Persönliches und ich versuche das denen zu geben, diese Wertschätzung. Und ich glaube, das bin ich auf dem richtigen Weg.
Weißt du nicht, wenn ich am Ende den schwarzen Peter in die Schuhe schieben werde, dass er überzogen hat, ob es Sam Antonic ist, ob es David Meyer, Daniel Oberstein oder Coach Stewart ist. Wir sind auf jeden Fall ein klein wenig über der Zeit, deswegen ich habe nicht mehr allzu viel Raum, um trotzdem irgendwie viele Fragen unterzubringen. Deswegen versuche ich es auf etwas zu reduzieren, das mich die letzten Jahre in der Villacher Organisation fasziniert hat und wohl gespannt bin, wie das auch irgendwie mit dir, unter dir weitergehen wird. Nämlich, dass Villach ungewöhnlich früh immer für österreichische Verhältnisse ungewöhnlich lange Verträge verteilt hat. Nicht nur, dass man transparent war mit, wir haben den jetzt verlängert, sondern dass es ein Lars Tomasevic damals um 2 Jahre war, dass ein Alexander Rauchenwald einen 4-Jahres-Vertrag unterzeichnet hat, dass ein Maximilian Rebernick auch langfristig an den Club gebunden worden ist. Es ist immer wieder beim Raphael Herburger Rentenvertrag über 2 Jahre. Wie versuchst du, Talent zu identifizieren, dass es möglichst schnell, möglichst langfristig an den Club zu binden gilt? Und wenn du sowas identifiziert hast, von welchen Dimensionen spricht man da? Bist du auch jemand, der sagt, lieber gleich mal 3, 4 Jahre, um Sicherheit auf beider Seiten zu haben? Sind es 2 Jahre? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist eine gute Frage. Das ist, ich glaube, es ist einfach, die sind gerne in Villach. Das Familiäre ist drumherum. Und ich glaube, bei uns kriegen sie gewisse Wertschätzung, Eiszeiten. Ich glaube, die Jungen, die wir jetzt längerfristig verlängert haben, so wie ein Repse, die sind ja erst im Anfangsstadium ihrer Karriere, ja. Wenn ich so einem Spieler weiterhelfen kann, dass er bei mir sich entwickelt und dann woanders hin und viel Kohle verdienen kann, haben wir alles richtig gemacht, dann schauen wir halt, wie wir das weiter hinkriegen. Dann kommt der Nächste. Aber es ist ja, die reden ja untereinander, wie es in Villach ist, wie familiär das Ganze ist. Da kriegst du eine Wertschätzung, die machen alles für die. Ich glaube, gewisse Spieler, die mir jetzt verlängert haben, die kommen erst richtig in die Blüte. Und das Langfristige ist einfach die Überzeugung, die wir machen. Ja, weil wenn jetzt gerade zum Ecken kommt oder Red Bull, was immer, haben wir eh keine Chance finanziell. Das ist einfach so. Weil wie gesagt, wir schauen, dass wir dieses Gefüge dahin kommen, dass wir wieder so eine Adresse werden, so wie wir es früher waren. Darf ich bitte einmal in Villach spielen? Ja, das Gefüge wollen wir einfach wieder zurückbringen, dass es einfach den gefällt dort. Die haben Wohnungen, Autos, also wirklich, auf die wird geschaut. Und das ist, glaube ich, teilweise mehr wert wie jeder Cent, weil wenn dann die Reise für die weitergeht, dann kann man mehr nicht mal mithalten mit Gehältern. Also wie gesagt, das ist einfach mein Ansatz, was ich jetzt gesehen habe. Die mögen mich, weil ich sie respektiere. Die mögen mir, die wissen auch, was sie an mir haben, dass ich mir für die in Arsch aufreiß und Sachen machen. Ich glaube, das wird dann irgendwann einmal zurückgegeben. Aber sie brauchen nicht für mich spielen, sie sollen für die Mannschaft spielen. Und wie gesagt, das ist tägliche, harte Arbeit, das darinnen zu tun. Und wie gesagt, mit dem Staff, was wir haben, sind wir wirklich auf einem guten Weg.
Jetzt frage dich bewusst nicht, wenn wir in einem Jahr nochmal miteinander sprechen sollten, wo die Pyramidenkugel-Trophy in der Vitrine stehen wird, sondern möchte einfach nur wissen, welchen Stellenwert haben für dich als jemand, der durch Dutzende Kärntner Derbys gegangen ist, kommende Kärntner Derbys in deiner Verantwortung als Sportdirektor?
Also früher hat es leider den Pyramidenkugeln nicht gegeben. Der war öfters mehr blau gewesen wie rot, aber wie gesagt, natürlich ist es ich weiß nicht, ob das noch jetzt noch immer so diese Derbys so intensiv gibt, wie es einmal früher war. Aber wie gesagt, die Jungs wollen sich einmal schauen, dass er mehr blau ist. Am besten ist immer, wenn du zu Hause gewinnst, weil dann müssen sie schauen, ob er blau oder rot ist. Aber wie gesagt, es ist schon eine interessante Sache, dass wir da wieder denen eine Parole bieten können in Zukunft. Und wie gesagt, der KC hat sehr vieles positiv gemacht, was man gesehen hat mit den ganzen jungen Spielern, die ja da herangezogen sind und waren die letzten zwei Jahre wirklich im Finale mit diesen einheimischen Spielern. Und die können wir schon als Vorbild auch hernehmen, dass wir das auch weitermachen in Villach und diesen Weg gehen, dass da ein paar junge Spieler rauskommen.
Bin extrem gespannt. Ich drücke dir alle Daumen. Die richtige Person, glaube ich, am richtigen Ort.
Das kann ich nächstes Jahr sagen.
Das ist so, aber kommt jetzt schon Applaus. Und bin noch nicht mal mit der Abmoderation fertig. Deswegen, wir werden sehen. Aber ein guter Mann an einem tollen Eishockey-Standort. So können wir es, glaube ich, stehen lassen. Herbert, danke
fürs Zeit nehmen. Vielen Dank.
Coach, es ist in den letzten Wochen und Monaten extrem viel passiert. Privat, beruflich. Was aber das Schöne ist, ist, dass wir trotzdem sehr eng Kontakt gehalten haben. Meine Frau formuliert es so, solltest du jemals eine Affäre haben, dann speichere ihren Namen unter Greg Holstein und niemand würde was merken. Also, das ist... Ja. Abgesehen davon, dass ihr das Privileg habt, eine kluge, tolle Frau zu haben, ist es sehr wahr, weil ich schreibe sogar mit Coach Holst öfter als mit ihr oder irgendjemand anderem. Also ich weiß nicht, wiederum nicht, was das über mich aussagt. Aber wir haben über viel konferiert. Erst einmal, schön, dass du wieder da bist.
Dankeschön.
Tschüss. Der Mann, der gestern aus Kanada zurückgekommen ist, laut eigenen Aussagen 40 Stunden lang nicht geschlafen hat, um dann Schlaf aufzuholen. Wie geht's da? Ganz kurz auf dem Jetlag-O-Meter. 0, total Scheiße, 10, super.
Nein, ganz normal. Wo bin ich?
8, 9, weiß ich nicht. Wenn du normal
was
bist.
Was für Land bin ich momentan? Na, erstens, Martin, danke für die Einladung. Ich bin sehr froh, dass ich gekommen bin. Das war nicht 100%, dass ich kommen konnte. Mike Stewart hat es ganz richtig gesagt. Du siehst, wie wichtig Eishockey ist in Kärnten. Und du siehst so viele Leute hier. Das ist wirklich beeindruckend. Und hinter jeder guten Mannschaft, erfolgreiche Mannschaft, sind die Zuschauer. Und so, sicher Applaus für die Leute hier. Und sie sind hier ziemlich lang geblieben.
So, einmal Applaus für ein tolles Publikum, bitte. Where to begin? Bewegte Wochen privat für Coach Holst. Einerseits beruflich für uns beide eine... Wo soll man beginnen? Wo magst du beginnen?
Ja, ich glaube, trotz des Trauriges, vielleicht ein bisschen über meine Reise nach Kanada.
Ich weiß nicht, wie tief du in die Seele blicken lassen magst, aber faktisch ist es so und das wissen noch nicht so viele Leute und war dankenswerterweise involviert bei etwas, das nie einfach ist. Dein Papa ist vor einigen Wochen verstorben, nach einem langen, glücklichen, weitestgehend gesunden Leben. Und das ist nie einfach, aber du hattest das Privileg, am Ende auch da zu sein, was nicht selbstverständlich ist, wenn man mehrere tausend Kilometer entfernt lebt. Und vor allem auch das Privileg, einen bis am Ende mental so hundertprozentig fitten Menschen zu haben. Gerade heute mit jemandem gesprochen, wo ein Elternteil sehr früh dement geworden ist und wo du halt irgendwie die Person nicht wiedererkannt hast, die du so lange gekannt hast. Ich bin bei solchen Sachen leider Gottes, weiß nicht wirklich, wie darüber sprechen, außer dass ich es extrem bewundere, wie du für deine Familie und vor allem auch deine Mama da warst. Und natürlich gebührt es die journalistische Pflicht auch in diesem Format vielleicht ein klein wenig nachzufragen, ohne dir aber nicht vorher nochmal das Beileid ausgesprochen zu haben, das habe ich schon mehrfach getan. Immer nur gedacht, dein Vater muss ein verdammt stolzer Hund gewesen sein. Fucking Sohn, der Zehntausende oder Tausende Kilometer entfernt sich eine Karriere, ein Leben aufbaut, eine wunderbare Familie. Der Sohn, der es in die Big Leagues geschafft hat, of all things.
Sag mal so, ich war nicht einfach. Sag mal so. Und es war nicht langweilig in dem Leben. Okay, danke für die netten Worte.
Schlicht und ergreifend, wie geht's dir?
Ein guter Freund von mir hat gesagt, Greg, you gotta be the rock für deine Familie. Das war ich. Ich weiß nicht, wie ich das Kraft gefunden habe. Die letzten zwei, drei Tage war mit meinem Vater. Er hat selbst entschieden zu gehen. So, er leidet nicht mehr. Wir haben viel gute Geschichte gehabt miteinander. Und ich habe gesagt, when you go up there, you'll be a good boy. So, ich war traurig, aber auch glücklich für ihn. Kein Schmerz mehr. Es hat nicht lange gedauert. 96 Jahre. 75 Jahre verheiratet mit meiner Mutter. So, traurig, aber ich habe die Kraft gefunden, dass ich habe alle geholfen in der Familie. So, here's a cheers to my dad. Thanks, Leute. Here you go, Pop.
Einmal Gläser hoch, bitte. Und dann schön klingen lassen, damit das auch ganz oben hört, bitte.
Danke.
Okay. Cheers.
Thanks, guys. Oh, Klingel, Mike Stewart, you know that story. The beer bottles.
Okay. Shall we take that turn?
Ja. Weißt du, was ganz interessant war? Ich habe nicht gewusst, warum ich komme heute, weil wir sind nicht mehr beim Puls 24, leider. Vor ihr redet über Stewie und Herbie, ich wollte nur sagen, etwas, was mich stört ein bisschen, nicht stört, ich war verdammt böse. Du warst 15 Jahre, 10 Jahre mit Servus, 5 Jahre mit Puls, du warst das Gesicht dieser Liga, Emotion, super vorbereitet mit Statistik, Leidenschaft und du warst eigentlich das Gesicht. Und jetzt auf einmal bist du weg. Ich finde das wirklich schade für die League, schade für die Zuschauer und schade, weil ich habe keinen Job mehr. Was soll ich machen? Aber nichts, und heute sind da 3-4 Leute, Nicky ist da, Daniela, Big George, mein Leibwächter.
Simon.
Ein Teil von unserem Puls-Team. 5 Jahre haben wir wirklich viel Spaß gehabt mit der Gruppe. Du warst manchmal ein bisschen anstrengend, aber es passt.
Story of my life.
Und die NHL, wenn wir das NHL gemacht haben für 1,5 Jahre, da haben wir so viel Spaß gehabt. So, Herbie hier und Mike habe ich seit ein paar Jahren nicht gesehen. Mit Herbie Homburger habe ich gespielt. Ich war sein Trainer für 6 Jahre. Und jetzt wir spielen Golf zusammen. Aber momentan hat er keine Zeit, hat er gesagt. So. Er hat den falschen Job genommen.
Bevor ich auf all das eingehe, was du gesagt hast, nachdem da beide noch hier sind, wer war schwieriger für dich als Trainer? Homburger oder Stewart?
Sag mal so. Ich war 6 Jahre Coach bei diesen zwei. Herbie war Kapitän 5 Jahre und Mike Stewart, ich glaube, mein letztes Jahr. Wir haben eine super Zeit gehabt. In 5 Jahren waren wir 4-mal im Finale, einmal gewonnen. Und ich sagte ganz ehrlich, ohne diese zwei, nicht wie sie waren am meisten, Leadership und der Charakter, was sie gehabt haben, hätten wir das nie geschafft. Und das ist die Wahrheit. So, Mike Stewart und Ruby Holberg.
Das ist auch die klassisch österreichische Fragestellung. Nicht wer war besser, sondern wer war schwieriger. Deswegen trottel mich.
Ihr habt viel geschickt über die zwei, keine Sorge. Ja. Aber du siehst, wenn Mike redet oder Herbie, du siehst, dass Humor ist ein großer Teil von diesem Job. Und die Zuschauer sehen nur die am Eisprodukt, wie das ist. Aber im Hintergrund ist so viel Arbeit. Herbies Job ist 24/7. Mike Stewart ist täglich etwas im Kopf. Es ist nicht einfach. So, die Hintergrund der Arbeit, du siehst, die Leute sehen nur die Produkte am Eis. Und wenn du nicht erfolgreich bist, meistens bist du gefeuert. Er hat es richtig gesagt. Du musst gewinnen. Und über diese jungen Leute, sie bekommen eine Möglichkeit. Aber wenn die Einstellung nicht passt und die Leidenschaft nicht passt und der Herz ist nicht da, du hast keine Chance, auch als junger Spieler. Es ist ja wurscht, wie talentiert du bist. Es ist Körpersprache, Leidenschaft, Balls, Eier, so wie Vanney. I love that kid, Vanney. Oh, I like him. I like him. So wichtig, es ist nicht einfach, aber Mike, ich habe gewusst, dass Mike ein super Coach sein konnte und das mag er super. Und jetzt natürlich Herbie ist in der Finale.
Und es sind einfach zwei Menschen, denen man so wahnsinnig gerne zuhört, die de facto neben humorigen Aussagen auch durchwegs hockeyintelligent unterwegs sind. Und auch darum geht es ein klein wenig bei diesem Format speziell, wenn es on Tour ist, weil du gefragt hast, warum du mit dabei bist, weil du immer was zu sagen hast, weil du Hockey so intensiv verfolgst wie niemand anderer. Also wenn, selbst wenn ich mal bei einem Winter Ice Hockey League Spieltag irgendwie nicht ganz genau aufgepasst habe, dann kommt irgendwie so im Staccato WhatsApp-Format, wow, funny, did you see the goal? Herberger, 3 points. Panzer, Ljubljana, another 2 goals. Es kommt dann so wirklich im Telegram-Format daher, Beobachtungen aus der Liga, die du immer teilst. Du bist so nah dran an der Liga, wie wenig andere, an der NHL ist noch krasser. Einerseits schätze ich das extrem, weil du bist mittlerweile mein Newsfeed geworden, nachdem ich von Twitter weggegangen bin. Und andererseits, du wirst von den Leuten geschätzt. Ich glaube, du hast keine Ahnung, wie ultra populär du bist in Villach, klar, weil du dort auch lebst, aber auch in Klagenfurt gibt es keinerlei Animositäten, sondern wirst du für das geschätzt, was du als Lebenswerk getan hast, was du die letzten 5 Jahre getan hast, und egal wohin wir kommen, dann erinnere dich, wo wir überall waren. Als wir ein Probetraining, als wir uns versteigern haben lassen, um in Lustenau bei einem Beer League Team, wo der Obmann viel zu früh verstorben ist und dort für die Familie gesammelt worden ist, habe ich gesagt, okay, weißt du was, komm mit dem Holztier vorbei. Und dann hat ein Hobbyteam tatsächlich in Lustenau, ist mein Wohnort, lebe in Lustenau, komme nicht aus Lustenau, also relativ wichtig, hat ein Hobbyteam dort ein Training mit dem Holztee ersteigert. Und die sind geschunden worden. Also wir wollten dann irgendwie danach...
Der harteste Training, was ich je gehabt habe.
Wir wollten danach in der Kabine einfach nur ein Bier trinken. Die haben alle pumpt wie die Maikäfer. Die haben ihr Leben nicht mehr begriffen, was da gerade am Eis passiert ist. Und egal, wo man mit dir hinkommt, es ist so... Es sind so viele positive Emotionen mit dabei. Wir waren letztes Jahr während dieser unfassbaren Playoff-Serie in Linz, sitzen dort am Sonntagabend im Hotel und auf einmal kommt jemand daher, ein Wiener, End-50er, Anfang-60er, der dich beim WEV spielen gesehen hat. Du hast für so viele Menschen an so vielen verschiedenen Orten einfach blasting memories kreiert. Deswegen stell nie wieder die Frage, warum du hier bist. Es gibt tausende Gründe, warum du hier bist. Und weil du ein Straight-Hip-Shooter bist.
Aber ich sage dir etwas, was mich wirklich stört. Du bist jetzt mehr populär wie ich. Das mag ich nicht.
Ich sage das immer so, ich bin gerne Fragesteller. Ich bin nicht derjenige, der Fragen beantworten mag, weil das müssen die machen, die wirklich was geleistet haben. Und das waren nette Worte. Ich habe das aber nach... dem es dann festgestanden ist, auch auf Instagram etwas länger formuliert, wer sich das ansehen möchte, durchlesen möchte, Ed Martin Pfanner, für unsere Gäste aus dem hohen Norden in Deutschland oder zumindest Niedersachsen. Es gab in Österreich einen Wechsel der Eishockey-TV-Rechte hin vom, vergangenes Jahr gab es zwei Free-TV-Stationen, die Eishockey gezeigt haben. Bei der einen waren wir, bei der anderen gab es auch Eishockey zu sehen, die machen das jetzt exklusiv. Und jetzt bin ich ein fucking lucky bastard. Durfte 15 Jahre lang einfach diese Liga also einerseits das Handwerk von der Pike auf lernen und dann in exponierter Position begleiten. Und natürlich macht das Spaß. Und natürlich ist es cool zu wissen, du bist immer bis ganz zum Schluss mit dabei. Das ist zwei Teams vorbehalten. Eigentlich ist vier Teams vorbehalten. Den beiden Teams, den Referees und der TV-Crew. Und auch wenn meine Frau es verflucht hat, dass es nach zwei Tagen oder einem Tag daheim schon wieder on the road ging, es gibt nichts Geileres, als eine Serie zu begleiten. Es gibt nichts Cooleres, als an einer Finalserie dran zu sein oder auch an sowas wie vergangenes Jahr im Viertelfinale zwischen Linz und Graz der Fall war. Und das ist ein Privileg, aber es gibt halt kein Abonnement auf dieses Privileg. Und was man nie vergessen darf, diese Liga, die Winter Day Eishockey League, die setzt sich aus 13 Vereinen zusammen und jeder Verein oder jede stimmberechtigte Entität, das sind noch nicht alle, mit Budapest, einem neuen Team, die müssen noch ein klein wenig warten, bis sie ein Stimmrecht haben, die entscheiden, nämlich die Teams, in welche Richtung es geht. Da werden TV-Verträge vorgelegt, Distributionsverträge und die sagen, ja, finden wir cool, machen wir oder eben nicht. Und solche Entscheidungen, wie überall anders auch, gilt es zu akzeptieren. Und die nächsten drei Jahre wird es Sport Europe TV als Distributionspartner sein, wird es der ORF als Free-TV-Partner sein. Ob man es jetzt gut oder schlecht findet, es gibt, jeder dort hat seinen eigenen Stil. Ich hatte mal einen Stil, den viele gut oder schlecht finden, mit viel Hate-Mails oder viel Pfanne oder Trottel. Das ist alles okay. Wird es weiterhin geben, wird nie weggehen, mit Social Media eh nicht. Aber was wir auch so hin und her geschrieben haben, ist, letztlich ist es gut, dass es Eishockey weiterhin frei verfügbar gibt, dass Eishockey gesehen werden kann und dass Eishockey am zweitgrößten öffentlich-rechtlichen Sender dieses Landes zukünftig laufen wird und in Teilen laufen wird, ist eine riesige Chance. Und ich habe die letzten Wochen mit etwas so ein klein wenig meinen Frieden geschlossen. Das ist eine englische Redewendung, die sehr gut auf das zutrifft, was jetzt auf Eishockey zukommt. Nämlich, dass man in einem noch exponierteren Fenster stehen wird, als das über große Strecken der letzten Jahre der Fall war. Und dieses Sprichwort heißt, Rising Tide lifts all boats. Wenn dieser neue Deal der Liga und den Teams das bringt, was sie gerne haben möchten, nämlich mehr Reichweite und vielleicht dann irgendwie noch mehr Menschen, die sich denken, ja, okay, ich bin so doof und investiere sau viel Geld in ein triviales Hobby. Ja, ich gehe gerne zum Eishockey schauen, weil wenn man es wirklich runterbricht, jeder Verein, und es sind Fans von unterschiedlichen Vereinen hier, aber hauptsächlich aus Klagenfurt, und das gilt auch für Deutschland, die Vereinsvertreter sollten euch fucking einmal die Füße küssen, bei jedem Mal, wo ihr ins Stadion geht, weil ihr diejenigen seid, die das hart verdiente Geld hier ausgeben, hier konsumieren, Fanartikel kaufen, diesen Sport leben, diesen Sport verkaufen, nach außen tragen. Ja, wir als Berichterstatter oder Ex-Berichterstatter, nennen wir es Free-Agent-Berichterstatter. Wir dürfen ein Vehikel sein. Also wir sind käuflich, ja, das ist alles gut. Ihr seid diejenigen, die das alles hier zu dem machen, was es ist. Und wir haben es in der Pandemie vor Augen geführt bekommen. Eishockey ist ein cooler Sport. Eishockey wird immer ein cooler Sport bleiben. Aber ohne euch Fans macht er halt irgendwie eigentlich gar keinen Spaß. Das war so räudig, in den leeren Hallen dieses Spiel zu kommentieren, im Wissen, ihr seid alle daheim und es hat einfach was gefehlt. Und ihr seid diejenigen, die eben hart und sauer verdientes Geld nicht für irgendwelche Charity-Projekte irgendwie ausgeben oder spenden oder, keine Ahnung, in die Ausbildung der Kinder investieren. Nein, geht's alles zum Eishockey. Ich finde das eh super. Also bitte macht nichts anderes. Ja. Aber ihr könntet... Ihr könntet 10.000 andere Dinge mit dem Geld machen und habt euch aber für die schönste Nebensache oder vielleicht sogar schönste Hauptsache eures Planeten entschieden und zumindest eurer Stadt und eures Bundeslandes. Ich glaube, gibt es Menschen außerhalb von Kärnten,
hier.
Außer jetzt. Okay, eine Hand geht. Ja, das ist klar. Aber es ist so wunderschön, in einem Bundesland zu sein, wo dieser Sport so relevant ist. Und in Vorarlberg ist es ähnlich, aber nicht ganz auf diesem Niveau. Und ich komme gerade vom Hundertsten ins Tausendste. Es ist einfach schön zu sehen, es ist schön hier zu sein und schön zu sehen, wie der Sport hier gelebt wird. Wir sind im fucking August. Es ist irgendwie volles Haus. Und ihr kommt daher, um euch Menschen anzuhören, die über Eishockey reden. Und in ein paar Wochen seid ihr dann wieder regelmäßig im Stadion und erfüllt das Ding hier mit Leben. Und wenn die Hütte hier kocht, bei allen anderen Arenen in der Winter der Eishockey League auch so. Ob das in Linz der Fall ist, weiß schon, Salzburg wird oft belächelt, aber wenn in Salzburg Stimmung ist, geht schon auch ganz gut los. Villach ist geil. Innsbruck mit den erhöhten Rängen. Jede einzelne Arena ist besuchenswert in diesem Land. Und auch das macht's hier. Ihr seid jetzt teilweise bei den ganzen Auswärtstrips mit dabei, was auch wieder Geld kostet. Ich möchte ehrlich nicht wissen, was ihr alles ins Eishockey investiert. Wobei, vielleicht muss ich mir mit Ticketpreisen jetzt mal anfangen erkundigen, das wird man auch bevorstellen. Es ist rückblickend, schauen wir mal, es ist rückblickend ein ganz großes Privileg gewesen, das getan haben zu dürfen. Ich drücke den Nachfolgerinnen und Nachfolgern die Daumen und vor allem den Vereinen die Daumen, dass die Entscheidung, die gefällt worden ist, die richtig ist. Wenn nicht, dann wird man in 3 Jahren dann eh reassessen müssen. Aber es ist eine Weichenstellung und die gibt's wirklich nur every so often. Ich weiß noch genau, als ich von Anfang an bei Servus TV mit dabei sein durfte, das war einschneidend und verändernd. Und letztlich muss man sagen, es gab noch nie oder schon lange nicht mehr, weil in grauer Vorzeit gab es ein Commitment des Öffentlich-Rechtlichen zum Eishockeysport. Es gab schon lange nicht mehr dieses Commitment. Und wenn das wirklich gut geht und gut gehen sollte, profitieren alle davon. Und ich hoffe sehr, dass das die Vereine, die Fans und alle drumherum auch sehen, die jetzt irgendwie sagen, es gab in Linz ein nettes Sujet, Pfanner vor TV und so. Und so funktioniert es halt nicht. Jeder hat seine Teams und seine Präferenzen und seine Crews und das ist alles okay. Ich muss mir nur dran gewöhnen, also jetzt aus einer anderen Perspektive zu betrachten, aber...
Darf ich was sagen?
Noch nicht.
Darf ich reden?
Aber noch, nein, mein Monolog geht noch weiter.
Darum
aber
hast du mich geholt. Hey.
Diesen Podcast wird es weitergeben. Und diese Hockey Clocks on Tour wird es auch weitergeben. Und dreimal dürft ihr raten, wer immer angefragt werden wird und immer a seat at the table haben wird. Dieser Mann. Fuck, das war jetzt lang. Sorry.
Nein, ist gut. Ist gut. Du hast diese Worte verdient, ja. Ich finde das schade, wirklich. Aber du hast NFL. Aber wir texten jeden Tag, eh? Immer. Was für ein langweiliges Leben ich habe.
Fuck. Weiß ich nicht. Ja, okay. Das sagt jetzt irgendwie auch relativ viel über mich. Ja, okay, es ist ein langweiliges Leben. Nee, es
war schöne Zeit, wir haben eine gute Chemie gehabt. Zeigen Freunde von mir und Leute. Wir haben eine gute Connection gehabt. Wie geht es deinen Schulterverletzungen von der NHL über die Sendung, was wir gehabt haben, wegen der Sticklift?
Ja.
Wir sind in der ersten oder zweiten Drittel, dieser kleine weiße Schläger, das war fucking steppet. Und ich sage, wie funktioniert mit der Sticklift? Und er sagt, okay, durch den Schläger. Und ich bin schnell gegangen. Ich sage, mein fucking Schulter, Scheiße. I said, Martin, du musst schnell sein, du musst schnell reagieren.
Ja.
Wie geht's der Schulter, ist okay?
Ja, wieder okay.
Noch dann waren wir im Playoff, Montreal Canadiens im Playoff. Die Sendung fängt um 2 in der Früh an. Boah, das ist hart. Aber wir sind fertig um 6 in der Früh. So wir stehen unten in der Studio und wir trinken noch ein Bier nach der Arbeit. Alle Leute kommen arbeiten und wir trinken Bier für Frühstück. Hey, it's a good job. Dann habe ich meinen Vater, mein lieber Vater, er ist oben. Wir haben ein Video geschickt von Wien. Hey, Dad, we're drinking the golden ale, 6 in the morning. Und er hat zurückgeschrieben, genau wie wenn du jung warst. Okay.
Es ist eine wunderschöne Zeit gewesen und wenn man zurückblickt, damals ein klein wenig Mitspracherecht gehabt, auch bei der Expertenfindung, bei der Expertenwahl und ich habe zumindest vorangetragen, es wäre cool, wenn es wirkliche Rollenprofile geben würde, weil es war davor halt Experten-Dasein in Österreich und kluge Leute, die über Eishockey reden. Aber ich wollte halt damals irgendwie einen Coach, einen Goalie und einen Feldspieler haben. Und ihr würdet nicht glauben, wie schwierig es war, vor 5 Jahren einen Coach zu finden, der deutschsprachig ist, der tatsächlich was gesehen hat, der tatsächlich was geleistet hat. Und
der Deutsche ist freiglich, Marco.
Ja, gut. die Liste war relativ kurz und es war sofort klar, dieser Mann qualifiziert sich für das, was auch die letzten 5 Jahre exzellent gemacht hat, nämlich Eishockey leben, Eishockey atmen, Eishockey erklären, emotional sein, wo es sein musste, so oft wie es ging, aber halt irgendwie auch Erklärer oder Ruhepol. Und das schätze ich extrem an dir. Und ja, wir müssen jetzt einmal mehr Hockey-Clocks on Tour machen, damit wir
Fans haben gesagt, ich verstehe nicht, aber es klingt verdammt gut. All right. ich wollte das immer sagen.
Her damit.
You're the head commentator, right? You're the head commentator. So wir sind die Color-Leute oder Co-Commentators. Ich wollte das immer sagen. Ich glaube, ich habe das einmal dir gesagt. Das Wort Experte, ich habe das gehasst. Wir sind keine Experte. Wir sind Co-Commentators oder Color-Commentators. So das bedeutet, ein Expert weiß alles. Wir geben, deswegen ist dieses Wort für mich ein falsches Wort. Right? Wir geben unsere Meinung über die Situation. Und jeder Experte hat eine andere Meinung. So, ich wollte das nur sagen. Ja.
Es ist... Es ist spannend.
Du bist nicht schuld, das ist
gekommen vom... Es ist spannend, weil es so viele verschiedene theoretische und auch Denkschulen gibt und dann auch praktische. Ich bin sehr geprägt vom nordamerikanischen Sport. Und im nordamerikanischen Sport hast du immer einen Play-by-Play-Commentator. Das ist derjenige, der erzählt, was passiert. Und du hast einen Color-Commentator, das ist der Experte. Im Eishockey, vielleicht die mit Mike Emmerich aufgewachsen sind, das ist so eines meiner ganz großen Idole, ob das jetzt irgendwie Kenny Albert ist, ob das Chris Cuthbert ist, so die Creme de la Creme der Play-by-Play-Commentators in Nordamerika beim Hockey. Die sprechen 90% der Übertragung, weil sie alles beschreiben, was passiert. Und sobald die Slow-Mos daherkommen, warum etwas passiert ist, ist es der Color Commentator. Das ist in Europa, verschwimmen diese Übergänge ein klein wenig mehr. Aber wenn man sich wirklich an die Theorie hält, und ich komme auch tatsächlich aus der Kommentartheorie tatsächlich, dann gibt es einigermaßen klare Aufteilungen. Deswegen ist American Football mein anderer Lieblingssport, weil sie dort noch klarer ist. Das Play passiert. Meine Aufgabe, die Wiederholungen kommen, seine Aufgabe. Und wir haben es total oft gehabt, dass wir in irgendeiner Geschichte waren und auf einmal zack, Schusstor und denkst du, scheiße, Tor verpasst oder halt irgendwie nicht in der Situation raus kommentiert, weil das Wichtigste ist immer das Spiel, das Wichtigste sind immer die Spieler und es geht nicht um die Nasen, die den Sport begleiten. Das war immer so, das ist so und das wird auch immer so sein. Dementsprechend, für mich bist du schon Experte, weil du fast alles weißt.
Also bin zu alt oder was?
Nein. Aber Color Commentator merken wir uns gerne.
This podcast is in Klangfurt. Und Rot ist geliebt, right? Das weiß ich. Aber es gibt einen Grund, warum ich blau an heute. Weil ich war in Montreal einkaufen, 70% Ausverkauf. Blau, sie haben keine Rot gekauft. Ich habe blau gekauft. Nur für die Leute.
Ja, bei mir ist reiner Zufall, blauer Anzug, ja, weißes T-Shirt, da, neutral und so.
So long, viel Glück in Klangfurt in dieser League. Ich wünsche alle beide Erfolg, weil dieser Derby, ich habe das erlebt als Spieler, als Coach. Und jetzt ist es so wichtig, dass alle beide Vereine sind gesund und spielen gegeneinander vor dieser super Zuschauer.
Wir sind 2 Minuten vor 23 Uhr. Fast eine halbe Stunde nach dem offiziellen Endpunkt. Deswegen müssen wir tatsächlich hier das Ding beenden.
Aber Applaus für die Zuschauer, so lange geblieben, ne?
Kommen wir gleich noch dazu. 2 Dinge. Das eine im Scherz, das eine for real. Free Agent Hockey Commentary, wenn jemand da draußen jemanden brauchen sollte. look no further. Ja, wir kommen gerne zu euch.
Ja, ja, ich gebe dir mein Telefon in
Thailand. Ja, genau.
Ja, ich gebe dir mein Telefonnummer in Thailand, weil dort gehen.
Und for real, weil es dann halt auch häufig so ist, dass sich Dinge auch anderswo verändern, war dann so meine Frage auch an die Kolleginnen und Kollegen bei WinToday, ob sie dann den Podcast weiter haben möchten, weiter unterstützen möchten. Und es kam sofort zurück, gar keine Frage, den wollen wir unbedingt weiter haben. Und mir war es immer ein großes Anliegen, neben Eishockey aktiv begleiten, Eishockey zu erklären. Weil ich meine Ablehnung, Abneigung, meinen Hass gegenüber diesem Postgame, Pregame-Interview schon dargelegt. Ich will, dass sich Menschen erklären können. Es gibt nichts Geileres als Coach Stewart, als Herbie Homberger, als Greg Holst, einfach solange es geht, zuhören zu dürfen, weil das so kluge Köpfe sind. Ich habe dieser Tage das Privileg gehabt, mit Oliver Piloni so lange zu sprechen. Natürlich in einer künstlichen Situation wie in einem Interview, wie das aber wahrscheinlich noch nie jemand tun durfte, um zu versuchen, hinter die Kulissen zu kommen und zu verstehen, wie funktioniert ein Manager, wie funktioniert eine Eishockey-Organisation, wie wird eine Identität definiert, was sind was ist die Roadmap in Richtung Success? Und das ist weiterhin ein großes Privileg, das WinToday unterstützt, mit WinToday Hockey O'Clock. Und es kann keinen besseren Start in die sechste Staffel geben. Das heißt, ihr müsst, dürft, sollt das Ganze bis mindestens nächstes Jahr im April hören. Und vielleicht unterhalten wir uns dann über einen Meister, der hier residiert. Wir werden es uns ansehen. Coach, always a pleasure.
It's good, man.
Und wir haben ein wunderbares Publikum hier gehabt. Großen Applaus für euch. Danke fürs mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal.
Win today Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Die Lippen drehen statt nur der Ball.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Leistung an der